So, also, das ist erstmal so ein bisschen ungewöhnlich hier.
Wie immer schon.
Du bist ja auch jede Woche hier.
Siehst du, das hast du eigentlich gemacht. Ich habe eigentlich schon was anderes zu tun.
Normalerweise, wenn hier so nette Gäste wie du am Tisch sitzen, da haben wir auch schon mal was im Glas zum Anstoßen, aber...
Ich dachte, wir machen das mal schön langsam.
Bist du noch so beschädigt jetzt vom Wochenende?
Ich möchte nicht drüber reden.
Hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise, ja, und diesmal dreht sich bei uns alles um den Silvaner, denn Philipp Lukert vom Weingut Zehnthof Lukert aus Franken ist in the house. Er verrät uns, warum seine ältesten Reben mitten im Neubaugebiet in Sulzfeld stehen, wie man einen großen Silvaner macht und warum er aufs Thema Spargel gar nicht gut zu sprechen ist. Außerdem mit dabei Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus dem rheinhessischen Westhofen. Ja, und gemeinsam probieren wir uns durch die Lukertsche Silvanerwelt und entdecken spannende Weine aus Rheinhessen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei.
So, heute starten wir mit einem Sulzfelder Silvaner, ganz frisch und jung aus 2022.
Der kommt ja daher, wo du herkommst, Mensch. Cheers! Schön, dass du da bist.
Ja, das finde ich auch. Ich kenne Philipp ja als Praktikant. Ne? Mhm. Das ist schon 2014, gell? Der Michi Andres war auch
noch ja,
genau. Das war gutes Gespann.
Ja?
Ja, die zwei waren gut.
Was ist denn so hängen geblieben von 2014? Was hast du denn so noch in Erinnerung?
Von Philipp?
Ja.
Philipp war ein total ruhiger, aber mega exakt arbeitender Typ. Groß und schlank daherkommend und eigentlich bei allem, was er gemacht hat, wie eine Maschine. Das war immer alles detailliert, das hat immer alles gestimmt. Und die Mischung war halt lustig, weil wir hatten noch einen sehr coolen Pfälzer dabei, der Michi Anders aus Deidesheim, der halt den ganzen Tag am Rede war. Der Philipp eher ruhig und der Michi halt immer irgendwie am Plaudern. Und die zwei waren halt wirklich kongeniales Team gewesen. Also das war richtig cool gewesen. Und Michi macht mittlerweile auch großartige Weine in der Pfalz. Okay. War auch mal ein Gast für hier, wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Da müssten wir beide nicht zu viel reden, weil der
ja, das übernehmen. Das machen wir dann, wenn wir wieder ein hartes Wochenende haben. Jedenfalls aber, immer schön, dass du da bist. Heute musst du halt ein bisschen reden, dass wir nicht drum rumkommen jetzt. Sehr fein hier schon. Du kommst ja aus Franken.
Genau.
Aus Silvanerland Franken, darf man das so sagen?
Ja, heute gibt es auch jede Menge Silvaner.
Das ist doch schön.
Ja.
Nur nichts im Boxbeutelchen, gell?
Das stimmt, alles in der Schlegelflasche. Seit mehreren Jahren jetzt mittlerweile.
Weil das nicht mehr so en vogue ist, oder?
Weil es für uns einfach schwierig war. Zum einen in der Vermarktung, aber auch, weil wir selber nicht mehr so ganz dahinter gestanden waren. Haben aber auch schon, ich sag mal, in den 90er Jahren schon so langsam die Abwendung von Boxbeutel angeleitet.
Ja, das ist mittlerweile eine sehr verbreitete Entwicklung. Ne? Also, dass der Boxbeutel so ein bisschen auf dem Rückzug ist.
Mhm.
Also,
auf jeden Fall.
Bei aller Tradition, Lebendigkeit der Tradition, gerade auch in Würzburg, ist es, merkt man trotzdem zunehmend, dass die Weine eher in die Schlegelflasche herkommen.
Ja.
So im alten Archiv bei euch habe ich noch so ganz eingestaubt, habe ich so noch gesehen. Sie sind auch gar nicht so einfach zu lagern. Ne? Das ist so ein bisschen
also ich hatte eben auch ein paar Boxbeutel in der Hand, bevor ich hergekommen bin, weil ich natürlich in meinem Keller geschaut habe, was können wir heute irgendwie verkosten.
Und?
Und ich muss sagen, also meine Sortierung in Sachen Franken lässt zu wünschen übrig. Ich muss dringend da heute nachlegen.
Sehr gut.
Aber ich hatte zum Beispiel einen, ich habe überlegt, ob ich ihn mitbringen soll, aber irgendwie, das hat jetzt eigentlich mit den Lukerts zu wenig zu tun. Mhm. Aber trotzdem für mich eine schöne Erinnerungsflasche. Ein 2001er Scheurebe trocken vom Hansi Ruck. Mhm. Im Boxbeutel natürlich, ganz klassisch. Und damals der 98er Jahrgang von genau diesem Wein war so für mich die Inspiration damals gewesen, trockene Scheurebe zu vinifizieren.
Okay, cool.
Insofern habe ich mich eben gefreut, mich in der Hand haben und dachte, okay, aber naja, eigentlich nicht sein Thema. Insofern nee, lassen wir das
mal. Jetzt haben sie nicht mal mehr Boxbeutel, siehst du. Das wäre jetzt daneben gegangen, Mensch.
Oh, das finde ich jetzt sehr, sehr schön. Das ist so ein wunderbarer Auftakt. Und klar ist es noch zu jung, so keine Frage. Aber ich meine, du brauchst ja auch diese Weine, die einfach mit ihrer jugendlichen Frische und mit ihrer Frucht und mit ihrem Schmelz daherkommen. So für die Frühlingsgemüse, Spargel und Co. und so weiter. Und da ist das natürlich großartig. Und das heißt ja nie, dass der Wein deshalb nicht auch einen Entwicklungszeitraum zusätzlich hat. Ne? Aber es schmeckt halt schon.
Er hat das böse Wort gesagt. Spargel, hat er gesagt. Das hört nämlich der Philipp nicht so gerne.
Silvaner und Spargel, ja, mein Gott. Da müsst ihr halt schon mitleben. Wir kennen das in Rheinhessen.
Ne, weil du sagst, er passt ja noch zu ganz anderen Sachen. Man muss nicht nur Spargel dazu essen. Damit räumen wir jetzt heute mal auf.
Ja, ich meine, es ist natürlich dieser etwas leichtere, filigranere Typ, der halt im Frühjahr rauskommt und einfach durch diese etwas mildere Säure einfach sehr, sehr gut natürlich zu dem Gemüse passt, klar. Aber wir werden es ja heute noch probieren. Da gibt es noch ganz andere
Facetten. Ich würde sagen, in dem Fall grüne Spargel, weiße Spargel, Risotto mit Spargel, Spargelsuppe.
Macht sich total Bratener Spargel.
Also, super. Passt wirklich.
Zu allen alle Varianten von Spargel.
Also Franken, wo liegt denn das Weingut genau?
Also wir sind in Sulzfeld am Main. Praktisch am, ja, im rechten Flügel vom Main-Dreieck gelegen, so 20 Kilometer südöstlich von Würzburg. Mhm. Ganz alter, mittelalterlicher Ort.
Und das muss ich mal einhaken, weil, es warst du schon mal da?
Ich muss gestehen, das nein.
Oh, das musst du dir mal angucken. Das ist wirklich, fährst du da durch so ein Stadttor durch und dann ist das so gepflastert und es ist wirklich, als würdest du eine Zeitreise machen. Mhm. Du stehst im Mittelalter, ne? Dann steht irgendwie, glaube ich, vor eurem Nachbar, das habt ihr auch schön auf den Fotos eingefangen, immer noch so eine geile alte Ente da so nebendran, ne? So, also ein Automobil.
So, das ist aber nicht Mittelalter.
Das ist nicht Mittelalter, das ist irgendwie reingeschoben worden. Trotzdem, alles ist irgendwie mega cool. Also, es ist ein wunderschönes Haus, das ihr da habt.
Also, es ist ja der alte fürstbischöfliche Zehnthof. Mhm. Mittlerweile fast 500 Jahre altes Haus. Das haben meine Großeltern Anfang der 70er Jahre gekauft. Und dann seitdem haben wir praktisch unseren Sitz vom Weinbau da drin.
Ist auch nicht so einfach, so mitten in so einem Städtchen da Weinbau zu machen, oder? Trecker rein, Trecker raus.
Wie groß ist denn Sulzfeld?
Also insgesamt sind so mittlerweile 1400 Einwohner.
Okay.
Genau.
Doch kein Städtchen.
Ja, aber es hat eben so ein mittelalterliches Städtchen.
Okay.
So das Gefühl.
Da waren die Städtchen ja auch noch gleich mehr Mittelalter.
Nein, aber es ist wirklich, es hat so mega Mini-Gassen und so. Und wenn du dir da jetzt vorstellst, da fährt jetzt so ein Trecker raus, das ist jetzt das ist nicht so ohne, glaube ich, da hinten. Ne?
Ich meine, es ist natürlich für einen, ich sag mal, für einen täglichen Ablauf nicht immer einfach, aber sag mal, wir sehen halt wirklich die Vorteile. Zum einen von dem alten Haus, uralte Gewölbekeller, ähnlich wie bei dir, Philipp. Und das macht halt schon ganz viel aus, auch das Flair. Und sag mal, da nehmen wir die kleinen Unannehmlichkeiten, wie jetzt, dass wir die Speditionen praktisch immer mit dem Stapler auf die Stadtstraße runterfahren müssen, halt in Kauf.
Dass sie mit dem Heli ihre Paletten absetzen müssen, nehmen sie in Kauf, weißt du.
Du, man muss auch Kompromisse eingehen. Also ganz vor kurzem war ein Azubi von mir bei euch mit der Schule zu Besuch und der war hin und weg, wie perfekt und ordentlich bei euch alles wäre. Es wäre so, hey, den total beeindruckt und der Keller mit seiner Exaktheit und so. Nur es wäre halt schade gewesen, du hättest dann plötzlich schon zu einem Feuerwehreinsatz weg. Das,
ist also,
das passiert halt auch in so einem kleinen Städtchen.
Städtchen. Ne? Die ganze Familie ist bei der Feuerwehr, oder? Habe ich gelesen.
Ja, mein Onkel ist Kommandant und ich auch. Also zumindest
auch?
Zwei von
zwei.
Der brennt bei euch so oft, oder?
Wenn der Heli eingewunken wird. Aber ihr seid so ein richtiger Familienbetrieb, ne?
Genau. Also klassischer Familienbetrieb eigentlich. Vater und Onkel sind eigentlich jetzt momentan die Inhaber. Und meine Mama ist noch dabei, die Oma so als gute Seele, die den ganzen Laden zusammenhält.
Ja.
Und dann natürlich noch ein paar Mitarbeiter, die uns unterstützen. Ja. Aber eigentlich klassischer Familienbetrieb.
Genau. Ja. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr mittlerweile?
Knapp 20.
20 Hektar, also Ort.
Ja. Vor allem stelle ich mir das jetzt so vor, das ist dein Papa, dein Onkel und du so und dann noch die Mama drin und die Oma drin. Wer haut denn dann zum Schluss auf den Tisch und sagt, so wird's gemacht?
Kommt immer drauf an. Manchmal tatsächlich noch die Oma.
Hey, ansonsten ist es eigentlich je nachdem, was es betrifft. Gell. Also vielleicht hat manchmal mein Vater als der wirklich Älteste im Bunde so das allerletzte Wort. Aber es ist einfach ein gutes Miteinander, gell? Und es ist einfach eine gute Diskussionsgrundlage. Und das, was das Schöne bei uns halt ist, ist, dass wir, ich sage jetzt mal, fast wie drei Generationen, die direkt am Hebel sitzen.
Mhm.
Mein Vater sitzt 62, mein Onkel 50 und ich 34. Also sind wir doch relativ weit auseinander. Und das macht es halt für uns eigentlich auch unheimlich spannend, weil jeder halt irgendwie so aus einer anderen Zeit seine Lehre auch gemacht hat.
Mhm.
Und ich glaube, das ergänzt sich einfach unheimlich gut.
Ja, und wenn man dann gut ist in der Kommunikation miteinander, dann ist das, glaube ich, dann gibt das einen Haufen Energie.
Ja. Mhm.
Ja, man muss halt die Energie in die richtige Richtung lenken, dass das dann funktioniert. Das ist dann klar.
Das wird dann wahrscheinlich immer bei der Oma beim Mittagessen gemacht.
Genau.
Dann. Ja, genau. Und du bist 14 ins Weingut gekommen.
Genau.
Ja, okay. Dann direkt nachdem du von Philipp zurückkamst,
genau,
was hast du?
War dann so der Abschluss von Geisenheim noch das Praktikum beim Philipp. und dann danach eigentlich direkt heimgegangen.
Genau. Ja. Du hast ja die Betriebe, wo du dir so einen Überblick verschafft hast, eigentlich schon so ausgewählt, dass das alles sind, die so ein bisschen einzahlen in das, was ihr dann wirklich macht. Ne? Also bist jetzt nicht nach Südafrika gegangen, ja, genau, oder sowas. Genau. Ne? Und was hast du denn da beim Philipp, was hast du denn da so gelernt? Was hast du gelernt, was man zu Hause so einsetzen kann?
Ja gut, es war ja, im Endeffekt war es ja nur kurze Zeit, ja. War ja nur über den Herbst. Also für mich extrem prägend war nochmal diese Akribie, die ihr habt, auch dieser Perfektionismus von der Pflege von den Weinbergen. Ich glaube, bei uns ist auch gepflegt, aber so gerade wie die Triebe bei euch stehen,
habe ich noch, auch schon mal
noch keinen Betrieb gesehen. Ja, dieser Perfektionismus und einfach auch wirklich in der Lese dann nochmal jede Traube im Endeffekt in die Hand nehmen und nochmal gucken. Und auch 14 war jetzt ja kein wirklich einfacher Jahrgang. Und dann auch, ich sag mal, die Ruhe zu behalten, so wie du es damals gemacht hast. Auch wenn du natürlich einen relativ großen Betrieb auch hinten dran stehen hast, fand ich schon extrem beeindruckend. Und dann trotzdem diese Entspanntheit im Keller, ich meine, da unterscheiden wir uns ja gar nicht so arg. Wir vergären ja auch alles im großen Holz. Und das waren schon nochmal sehr, sehr interessante Einblicke auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube, weinstilistisch gibt es viel Gemeinsamkeiten. Diese Feinheit, die man gerne im Wein hat, dieses Kristallklare, aber vor allem auch das Herkunftsprägende dann auch irgendwie zu transportieren. Das ist, glaube ich, absolute Gemeinsamkeit. Natürlich an brutal verschiedenen Standorten und an ganz verschiedenen Bedingungen. Und das ist ja immer so, du kannst ja, das ist ja nicht wie beim Kochen, dass du mit einem Rezept und den gleichen Zutaten tätig bist, sondern die Zutaten sind einfach erstmal andere. Und deshalb funktioniert das Rezept auch nie eins zu eins. Ja. Ja, das ist so, also insofern ist es Eindrücke sammeln und seine eigene Schlüsse draus ziehen. Das ist, glaube ich, so, wenn man in diesen Lehr- und Wanderjahren unterwegs ist, ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach versteht, warum was gemacht wird und wie die Leute ticken. Und dann muss man für seine eigene Idee die entsprechende Lösung finden. Und ich frage mich immer, wie das wäre, wenn ich heute nochmal in der Lehre gehen müsste oder Praktikas machen müsste, wie sehr ich mich beeinflussen lassen würde von dem, an was ich glaube, was ich heute mache. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht wirklich beantworten. Also ich glaube, es käme ganz stark darauf an, wo du bist.
Welcher
also,
Betrieb?
Es gibt Betriebe, wo ich wüsste, dass ich das mit Freude tatsächlich auch machen würde. Mhm. Nur bräuchte man dann im Rücken die komplette Freiheit und keinen Gedanken drüber, was eigentlich zu Hause ist. Also das ging nur, wenn es zu Hause nicht gäbe.
Aber cool, dass du da auch nochmal Bock eigentlich drauf hättest, so bei anderen reinzugucken.
Also ich meine, es gibt ja das ist natürlich ein total beklopptes und furchtbares Szenario, was hoffentlich niemals im Leben eintreffen wird. Aber wenn du dir die Frage stellst, was würde passieren, angenommen aufgrund einer Naturkatastrophe oder irgendwas, du kannst nicht mehr hierbleiben. Du kriegst deine Heimat genommen und musst weg. Mhm. Und dann stehst du da mit dem, was du kannst. Mhm. Ja, wäre für mich natürlich klar, selbstverständlich würde ich in der Weinbranche arbeiten. Ich glaube, ja, logisch, ich würde auch gerne als Winemaker oder als Winzer arbeiten wollen. Und dann wärst du ja plötzlich in der Situation. Mhm. Ja? Also, und das habe ich halt im Kopf schon immer wieder mal durchgespielt. Also ich vergesse mir das Thema, das soll niemals wirklich passieren, aber die Gedanken hast du ja manchmal. Mhm. Wo würdest du dich dann hinspülen, wo würdest du hingehen wollen, wenn du jetzt du müsstest aus Deutschland weg.
Also was mich extrem geprägt, begeistert hat und was ich immer noch begeisternd finde, ist eigentlich die Wachau, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es eine abartige Buckelei ist. Aber die Region irgendwie, die hat es mir absolut angetan.
Ich habe noch darüber nachgedacht, ob ich auch einen Veltliner mitbringen soll. Mhm. Weil das natürlich auch so ein Reizthema ist mit dem Silvaner und Veltliner.
Ist das denn ein Reizthema?
Auf der einen Seite was ein sehr positives Reizthema, dass man diese Verwandtschaft gerne anspricht. Mhm. Die Weinstilistik, die Reaktion der Rebsorte. Gleichzeitig gibt es aber halt auch die Kollegen, denen das auf den Nerv geht, weil es gibt Silvaner-Winzer, die wollen den Vergleich, es gibt aber auch Veltliner-Winzer, die wollen den Vergleich. Mhm. Andere rumfedern es wiederum gut. Also, aber eine gewisse Logik ist dahinter.
Okay.
Also, das ist schon so.
Ja. Du hast ja gerade auch gesagt, du warst ja auch in der Wachau, gell? Mhm. Bei Hirzberger warst
genau,
du, ne?
Genau.
Ist ja auch ein toller Betrieb.
Legst aber einen anderen Stil, muss ich feststellen.
Ja. Und doch sagst du, es ist ein bisschen opulenter, Hirzberger. Darf man das so sagen vielleicht? Oder vom Stil?
Wir machen jetzt mal noch was Junges, Gemüsiges zwischen rein.
Aber du hast noch gar nichts zu dem Wein gesagt, zu dem ersten, Philipp.
Das mache ich, wenn ich jetzt den zweiten eingeschenkt habe.
Mega, was du alles parallel kannst. Okay, super. Guck mal hier, der Philipp ist ganz vernünftig, der gießt Wein weg. Das haben wir verlernt hier in dieser Sendung. So, also.
Aber ich hab mittlerweile mir angewöhnt, danach nochmal zum Sport zu gehen, damit das alles wieder
direkt ausgeschieden wird. Okay. So, also Wachau, Hirzberger. Genau. Du hast gesagt, das ist für dich so ein ganz prägender Mensch auch gewesen, der Senior, ne?
Es war ein bisschen eine längere Geschichte. Wir waren da auf Abschlussfahrt von der Berufsschule, sind durch die Wachau gefahren, waren eigentlich nur am Rande in Krems und sind dann nach Wien weiter. Und wir fahren da so durch und ich kannte die Weine von daheim schon immer mal. Und mir hat das immer eigentlich gut geschmeckt, aber ich kannte die Region eigentlich nicht. Ich wusste nicht, wie es wirklich da aussieht. Und wir fahren da so durch und ich gucke da so die Hänge hoch und habe gedacht, boah, das ist schon bestimmt eine echt krasse Schinderei, aber irgendwie wird es mich mal reizen. So. Mhm. Und dann war ich in der Zeit noch beim Steffen Christmann und der hat mir dann einen Kontakt hergestellt. Und dann war das völlig unkompliziert. Ein Anruf, ja, kommst in 2 Monaten Sonntag bis da und dann am Montag fangen wir an. Und dann, ja, hat es einfach mega gut gepasst. Und einfach dieser Idealismus, der da in der ganzen Region herrscht und dieser Zusammenhalt in der Wiener Wachau. Und natürlich gibt es da auch Reibereien, aber ja, diese ganze Region so voranbringen zu wollen auf einer relativ kleinen Fläche, dieses ja Weltkulturerbe zu erhalten, und das ist schon beeindruckend.
Ja, das ist schon cool. Ja. Also erstens mal sind es großartige Weinberge. Und dann sind da auch jede Menge großartige Winzer und insofern ist das schon ein tolles Gebiet. Das kann ich total nachvollziehen.
Jetzt haben wir aber was aus Rheinhessen im Glas.
Also, wir haben jetzt zunächst ein 22er Silvaner gehabt und jetzt haben wir einen 22er Weißburgunder. Und der Hintergrund, warum ich jetzt die beiden direkt hintereinander haben wollte, war einfach, weil ich darüber sprechen wollte, was ist in Rheinhessen passiert, dass der Silvaner so auf dem Rückzug ist, in Anführungszeichen. Wohingegen in Franken der Silvaner vorne steht, yippee-yay, und läuft, was okay ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich die Adaption an die klimatischen Bedingungen so ein bisschen. Mhm. Du hast im Silvaner von Philipp diese Kühle, die Frische, auch dieses fast Leichtgewichtige gespürt, was der Silvaner braucht, damit er auch richtig Freude bereitet und auch seine Länge ausleben kann. Mein Gefühl ist, dass der Silvaner in Rheinhessen sich zunehmend damit schwer tut. Es gibt natürlich in Rheinhessen immer noch die Standorte, wo das wunderbar funktioniert, aber das sind wirklich die kühlen Ecken. Mhm. Also ich hätte gern auch einen Silvaner von meinem Freund Daniel Wagner mitbringen können. Das wäre ein Beispiel gewesen, wie Silvaner in seiner Perfektion auch in Rheinhessen noch funktioniert in dieser Kategorie. Ich habe bewusst dann tatsächlich den Weißburgunder von mir mitgenommen, weil das ist letztendlich der Wein, der mehr oder minder bei uns den Silvaner
ablöst.
Ja. Also das ist tatsächlich so, dass der Weißburgunder auf diesen Kalksteinböden in unserer klimatischen Situation einfach die bessere Balance und die bessere Adaption hat, klimatisch, und ähnlich wie beim Silvaner auch, dass die schöne Länge, das fast salzig, zart mineralische, total animierend, auch was du jung trinken kannst, was aber natürlich trotzdem Entwicklungspotenzial hat. Und ist es halt einfach so, wenn du die beiden Weine hier nebeneinander stellst, dann ist das ein wunderbares Paar, wo du sagst, das macht richtig Freude. Silvaner und Weißer Burgunder nebeneinander. Wenn ich jetzt das, was wir als Silvaner bis letztes Jahr noch gemacht haben, neben dran gestellt hätte, dann wäre meine persönliche Präferenz ganz klar beim Lukacin gewesen, weil es mir einfach feiner und zärter dahergekommen wäre. Ja. Aber das ist meine persönliche Wahrnehmung. Das ist der Grund, warum ich zunehmend eben auf den Weißen Burgunder setze, der eben die Kühle hier dann eben noch packt. Und das ist also im Notfall sogar so, dass man das auch mit Spargel
Na dann, schön, schön.
Sogar ein herausragender Spargelwein.
Dass man so alles mit Spargel trinken kann. Sehr lecker auch. Was sagst du zu so einem weißen Burgunder aus Rheinhessen vom Philipp?
Ich finde, Philipp hat es eigentlich wunderbar zusammengefasst. Es ist einfach unheimlich finessenreich, straff, aber trotzdem mit einem schönen Ausdruck. Also ich bin sowieso auch ein riesen Weißburgunder-Fan. Macht bei uns eigentlich nach dem Silvaner, ist die zweitwichtigste Rebsorte im Betrieb auch. Und ja, ich finde einfach diese Leichtigkeit, aber trotzdem einen schönen Nachhalt, gleichzeitig so diese leicht nussige Würze dabei, das funktioniert einfach extrem gut. Ja.
Ihr habt Weißburgunder auch, haben deine Großeltern schon angepflanzt, genau, das war irgendwie damals so was ganz was Besonderes. Ja, das hatte man noch nicht so.
Ja, da muss ich sagen, haben meine Großeltern eigentlich wirklich bei einigen Rebsorten so ganz früh irgendwie die Zeichen der Zeit erkannt, die da kommen wird, so muss man es wirklich sagen, und sind da schon visionär, vorangegangen, haben Anfang der 60er schon Weißburgunder gepflanzt. Da war das eigentlich in Franken noch überhaupt nicht bekannt. Auch Mitte, Ende der 80er schon die ersten Chardonnays. Und das ist halt jetzt cool, einfach so alte Weinberge teilweise noch zu haben. Muss man sagen, in der Betriebsentwicklung haben die beiden, die ja das Weingut auch erst gegründet haben, also wir sind ja an sich ein relativ junger Betrieb, uns gibt es eigentlich erst seit 61, 62 als Flaschenweinvermarktenden Betrieb. Davor hat man halt auch ein bisschen Viehhaltung, ein paar Äcker und eigentlich gemischtlandwirtschaftlicher Betrieb, wobei eigentlich beide noch arbeiten gegangen sind. Also auch nur im Nebenerwerb das Ganze. So haben die beiden eigentlich wirklich damals schon auf, ja, ich sage jetzt mal, hochwertige Rebsorten gesetzt. Ganz wenig Neuzüchtungen waren im Betrieb. Natürlich ein bisschen Müller-Bacchus, aber die ganzen Geschichten Huxelrebe und was es da alles gab, Farbe und so, das hatten wir eigentlich praktisch gar nicht. Von dem her nur relativ wenig Altlasten.
Und, das ist immer gut. Und doch habe ich, ich habe so ein Interview gelesen von deinem Onkel, der hat gesagt, dass der Opa, also oder dann sein Vater, eigentlich, der hätte super Wein verkauft damals, aber eigentlich vor allem, weil er so eine tolle Persönlichkeit hat, gar nicht so, weil die Weine so gut geschmeckt hätten. Und das hätten sie sich dann überlegt, dass sie müssen es anders machen.
Ja, jetzt. Also ich glaube, die Weine waren damals schon für die Zeit, war das schon eine super Qualität. Mhm. Ich meine, wir waren auch schon zur damaligen Zeit, also schon seit den 70er Jahren im VDP, sicher hat der VDP damals so ein nettes Standing am Markt auch gehabt, was er heute hat. Aber ich glaube, das war schon auch ein Zeichen, dass die Weine
gut waren.
Schon gut waren, auf jeden Fall. Aber es war mit Sicherheit so, dass mein Opa eigentlich auch viel durch die Persönlichkeit den Wein vermarktet hat. Als er dann, ist er beim Autounfall tödlich verunglückt, dann mussten praktisch, beziehungsweise mein Vater war schon im Betrieb, mein Onkel, der Uli, war gerade eigentlich mehr oder weniger erst mit der Ausbildung fertig, ist dann erstmal heimkommen musste, danach nochmal zur Bundeswehr, haben die beiden halt den Betrieb dann ja komplett umgekrempelt und haben sich wirklich wieder auf die Wurzeln zurückbesonnen, haben dann den Schritt gemacht, praktisch alle Weine ganz traditionell wieder im Holzfass auszubauen, auch im Weinberg dann nach und nach umzustellen auf ökologischen Weinbau, die Art des Rebschnitts verändert, also auf Zapfenschnitt zu gehen und statt auf die klassische Rutenerziehung. Um darüber natürlicherweise die Erträge zu reduzieren. Und waren ganz, ganz viele einschneidende Veränderungen, was auch natürlich viele Kunden am Anfang überhaupt nicht verstanden haben, weil die Weine halt ganz anders geschmeckt haben, viel würziger, kräutriger und nicht so diese Fruchtweine, die halt gerade in den 90ern, 2000ern, zu Beginn der 2000er so en vogue waren.
Also ihr habt euch eigentlich ein bisschen so zum Outsider dann damit ein bisschen gemacht, oder?
Zuerst so, ja,
das war auch mutig.
Fast ins Abseits geschossen.
Yeah.
Und da muss ich aber wirklich sagen, habe ich immer noch einen höchsten Respekt vor meinem Vater und vor meinem Onkel, dass die diese Entscheidung aber nicht widerrufen haben, sondern daran festgehalten haben an dem Weg. Und ich denke, jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg.
Ja, und, voll, aber das finde ich schon.
Auf jeden Fall eine spannende Betriebsentwicklung.
Ja.
Wenn du über eure Weinberge redest, was sind die wesentlichen Elemente in Sachen Boden und Klimatik? Wie würdest du das beschreiben?
Ja gut, ich meine, also vom Boden her ist es bei uns so, dass wir eigentlich gar nicht mehr so in dem ganz klassischen Muschelkalk sind, sondern wir sind eigentlich so an der östlichen Kante, wo es dann schon leicht in den Keuper reingeht, wie es dann in Iphofen ist. Also die niedereren Lagen sind schon oberer Muschelkalk, ausgehender noch. Und dann Sonnenberg, was wir jetzt als nächstes probieren werden, das ist dann gelber Kalkstein, was praktisch die Übergangsschicht ist zum Keuper. Mhm. Und was die Besonderheit in Sulzfeld ist, muss man wirklich sagen, ist, dass wir eigentlich alle Steillagen in so einer südöstlichen Ausrichtung haben. Mhm. Die meisten Lagen in Franken sind ja Süd- oder Südwest. Mhm. Und bei uns in Sulzfeld ist eben alles eher so nach Osten gedreht. Und ich sag mal, dadurch haben wir halt einfach diese Frische, diese Eleganz. Obwohl wir jetzt eigentlich von der Reife schon relativ hoch gehen bei der Lese. Also wir sind jetzt keine wahnsinnigen Frühleser, sondern wir gehen eher auf die maximale Reife, ohne dass es überreif ist. Und das funktioniert halt gut, weil man halt einfach in der Traube einen Tick mehr Säure
hat. Sulzfelder Sonnenberg, erstes Gewächs, Silvaner.
Genau. Eine unserer wichtigsten Weine. Wir haben da im Sonnenberg das Glück, dass wir da knapp die Hälfte unserer Betriebsfläche praktisch in den Besitz haben. Ganz viel mit Silvaner bestockt, auch alte Weinberge noch aus dem Mitte, Ende der 60er Jahre. Ganz spannender Weinberg eben, weil man dort diesen gelben Kalkstein eben hat.
Also wenn ich das jetzt vorhin auch richtig verstanden habe, auch was Philipp gesagt hat, mit der, dass es bei uns hier eher mit dem Silvana, dass er so ein bisschen in die Breite schnell geht, das liegt am Klima. Das heißt, bei euch ist es kühler. Ja. Das kann man sagen, oder? Das ist der Hauptgrund, warum Silvana so gut bei euch wächst? Oder gibt es noch andere Dinge?
Natürlich irgendwo Klima, Boden. Du merkst schon in Franken, wir sind halt einfach 150 Kilometer weiter im Osten, tendenziell strengere Winter und etwas kürzere Vegetationszeit, vielleicht in der absoluten Temperaturspitze liegen wir vielleicht sogar manchmal einen Tick höher, aber du merkst einfach so diesen mäßigen Einfluss vom Rhein, glaube ich, hier herüben doch schon deutlich. Und von dem her ist es schon einfach ein ganz anderes, viel kontinentaleres Klima. Und auch von den Böden her ist es in Franken halt so, es sind wenig Lagen, die so eine kräftige Lössschicht haben, sondern halt schon im Untergrund oftmals sehr, sehr viel anstehendes Gestein. Und ich glaube, das ist, ich sag mal, in der breiten Masse der große Unterschied. Mhm.
Auch. Ihr habt auch gar nicht so viel Auflage, habe ich irgendwie gelesen.
Genau. Da auf dem Gestein. Es ist viel weniger Auflage. Natürlich dadurch auch im Sommer Trockenstress bei uns, glaube ich, einfach ein viel höheres Thema, als es hier jetzt ist. Und da muss man auch sagen, ist der Silvan eigentlich eine Rebsorte, die wunderbar damit zurechtkommt.
Ist die genügsam, oder? Ja.
Nö, gut, ich meine, das ist zum einen hast du beim Silvaner ganz häufig auch das Thema alte Reben mit im Spiel. Mhm. Traditionssorte, die schon immer steht. Genau. Und je tiefer die Wurzeln, umso einfacher. Mhm. Und ich glaube, dass die klimatischen Unterschiede tatsächlich so ein wesentlicher Faktor sind. Wir hatten ja den Sebastian Fürst auch hier gehabt, der ja gar nicht klassisch Franken ist.
Ja, ja. Der macht der ja auch gar nicht so viel Silvaner.
Der ja irgendwo eher noch dem Rheintal zugewandt ist irgendwie. Wenn man dann wirklich tief ins Frankenland reinkommt, dann merkt man plötzlich, es sind andere Weine. Mhm. Und das ist letztendlich das Schöne, dass du dann auch automatisch, du hast dann auch die Rebsorten-Thematik, die sich verändert. Du hast dann zusätzlich, gerade der Keuper spielt ja eine wahnsinnig große Rolle dann auch so in den klassischen Bereichen. Und es ist einfach eine eigene Identität, die was ganz Besonderes ist. Und das finde ich schon mega spannend, abgesehen davon, dass es halt in dem Maintal auch richtig schön ist. Ne? Das ist, uns hat halt auch was Ursprüngliches. Ne? Wir, bei uns im Rhein ist alles groß und schnell irgendwie. Ja, ne? Ja. Und so ein bisschen entschleunigend habe ich schon, ist es manchmal das Gefühl, wenn man so, selbst Würzburg, obwohl das ja schon eine Stadt ist, die auch einen gewissen Puls hat, auch Studenten und wie auch immer, selbst das hat ein bisschen was Entschleunigendes, finde ich.
Und wie gesagt, euer mittelalterliches Städtchen.
Mit 1400 Einwohnern.
1400 Einwohner.
Also der Wein ist eine Granate. Das hat relativ intensiv Birnenfrucht, finde ich, was beim Silvaner häufiger vorkommt. So tatsächlich fast so ein bisschen Williamsbirne irgendwie von der Nase her. Es hat auch ganz zart so ein bisschen den Touch vom Holzfass. Also das spürst du auch. Was ihm aber, glaube ich, ein bisschen Rückgrat unterstützend ist. Also so ganz feine Tannine. Und am Gaumen wird's halt seidig und lang. Und die Frucht ist schon wichtig in dem Wein. Also das ist schon ein Silvaner, der schon von seiner Frucht und Cremigkeit lebt. Ich sag mal, könnte fast was rein Hessen sein. Insofern lecker.
Es ist aber tatsächlich so, dass der Sonnenberg, das ist jetzt eigentlich bei uns die einzige reine Südlage auch, liegt eher so oben auf dem Plateau und fällt eigentlich so in den Ort rein. Mhm. Und da ist schon ein Tick mehr Lössauflage über dem Gestein. Mhm. Und da kriegst du halt einfach diese Saftigkeit und diese Cremigkeit. Und dagegen haben wir halt praktisch Maustal als große Lage und der Sulzfelder Berg als andere erste Lage, was so diese puristischeren Muschelkalklagen sind, die halt dann, ich sag mal, deutlich strafferes Korsett dann haben.
Jetzt sagst du, der hat den Boden und dann hat er ein strafferes Korsett. Du sagst also, Silvana kann den Boden ganz toll transportieren?
Glaube ich schon, ja. Also es ist natürlich auch in dem Veltliner Vergleich, ich meine, das sind beides Rebsorten, die halt einfach von sich aus jetzt nicht so extrem laut sind. Mhm. Im Vergleich jetzt zum Riesling, der halt viel Säure und schon auch eine gewisse Frucht mitbringt, ist der Silvana halt eher so der zurückhaltende Typ. Ich glaube, das macht ihn halt einfach auch so zum einen sehr vielseitig. Und zum anderen zeigt er halt wahnsinnig guten Boden. Und das merkst du halt. Also wir jetzt als Betrieb, wir füllen jedes Jahr 8 verschiedene Silvaner, die aber im Endeffekt nur auf Sulzfelder Gemarkung wachsen. Da ist zwar der rote und blaue Silvaner auch dabei, die eigentlich als eigenständige Rebsorten zählen. Aber ich sag, zählt jetzt mal zu der Gruppe Silvaner eben dazu. Und sie sind aber alle halt komplett unterschiedlich, weil halt auch die Böden im Fränkischen sehr differenziert sind. Mhm. Das macht ihn halt einfach, ja, schon als sehr starken Herkunftswein.
Mhm. Ja, und am Ende muss man dann da auch wieder sagen, die Rebsorte ist natürlich auch in Rheinhessen eine Herkunftsrebsorte und es gibt tolle Beispiele, ja, auch für große rheinhessische Silvaner. Aber es ist halt eben tatsächlich standortabhängig. Und wenn ich jetzt uns in Westhofen nehme, speziell auch bei uns im Betrieb, muss ich sagen, ist es halt so, dass der Silvaner eher in den Hangfußlagen, in den Lösslehmlagen zu Hause war. Klar, immer mit dem Einfluss vom Kalkstein, aber es war letztendlich nicht so, dass wir jetzt in den krachenden Moorsteinparzellen Silvaner stehen hätten, weil da hat der Riesling seinen Platz. Ne? Insofern, ich behaupte, ein Moorstein-Silvaner würde heute auch immer noch durchaus einen attraktiven Terrorwein hervorbringen.
Ja, da müsstest du einen Riesling
opfern. Das wäre jetzt unseriös, sag ich mal.
Ja, aber das ist natürlich, weil es bei euch auch so eine Geschichte für den Silvaner gibt, oder? Ich denke, das, oder? Daran liegt
naja,
das
na klar, ich meine, am Ende ist es natürlich so, dass Franken, das entsprechende Terroir, die Rebsorte Silvaner, das ist eine Sache, die gehört irgendwie zusammen. Und wir haben hier in Rheinhessen auch die Flecken, wo das auch zusammengehört, wo es auch wichtig ist. Und deshalb, ich möchte, also, dass man mich da nicht falsch versteht, ich möchte das nicht bei uns in der Region kleinreden. Ich sage nur speziell jetzt für mich, in meinem Betrieb ist es so, dass letztendlich der Stellenwert der Rebsorte stark nachgelassen hat.
Es ist auch so, dass ich gelesen habe, dass in Rheinhessen immer noch deutlich mehr Silvaner eigentlich wächst als in Franken.
Jetzt hören die nicht gerne, aber nee, sonst.
Das wollen wir jetzt mal kurz, nur mal kurz.
Ne? Da können wir mitleben.
Okay.
So. Ganz kurz, da darf ich mal kurz eine kleine Geschichte zu erzählen. Wir waren letztes Jahr auf der Johannifeier von Respekt, der Bier-Dünn-Vereinigung. Und ich hatte meinen Silvaner Natural dabei und habe den dann vorgestellt. Und aus Franken ist das Weingut aus Würzburg dabei. Und dann habe ich bei der Vorstellung begonnen damit, dass Rheinhessen ja das größte Silvaneranbaugebiet der Welt ist. Und da ist der Ludwig direkt schon nervös geworden, hat gemeint, er müsste beppern. Dabei kam der zweite Satz, war sehr relativierend zu dem ganzen Thema. Aber das ist aber ein kleiner Aufreger verursacht.
Siehst du? Nee, du bist nicht aufgeregt. Nee, bei dir geht's gut, ja. Aber wenn ich jetzt hier, jetzt ist hier Silvaner erste Lage, ihr habt auch ein großes Gewächs, kann denn der Silvaner auch gut reifen? Ist das ein Wein, den ich auch, weil ich werde hier immer ermahnt, ich muss das hinlegen, nicht
so,
gleich alles trinken.
So, anfängst, machen wir gleich mal einen auf. Wir machen dann erst 18 Kreuz und dann machen wir 16 Maus oder möchtest du erst Maus?
Erst Maus. Nee, also Silvaner ist, wir probieren es jetzt, ist eine Rebsorte, die einfach absolut genial reift. Und riecht halt wunderschön auf diese Brioche-Hefe-Aromatik.
Hat sich doch gelohnt, dass ich es hingestellt habe.
Das können schon spektakuläre Weine sein. Und manchmal hat man ja das Glück noch, gerade so in den großen Gütern, wie jetzt auch Castell zum Beispiel, die haben noch ein ganz großes Archiv. Haben wir schon mal Silvaner aus den 50ern probiert. Und die Weine immer noch
echt
auf den Punkt. Und auch teilweise die kleineren Prädikate, wie jetzt mal so teilweise wirklich nur ein Qualitätswein oder ein Kabinett auch mal trocken ausgebaut. Das sind schon große
2016 Weine. Maustal, großes Gewächs.
Das ist eine spezielle Lage, in der wir auch drin waren.
Genau, Maustal ist eigentlich eine ganz, ganz spektakuläre Lage, südlich vom Dorf gelegen, wie so ein, kannst du das sagen, wie so ein Amphitheater, zieht es am Fluss runter. Es sind auch nur 5 Hektar klassifiziert, also ganz kleiner Weinberg eigentlich. Und da haben wir mit unserer ältesten Silvaner stehen, die jetzt auch schon über 50, fast 60 Jahre alt sind.
Das ist schon sehr geil. Ich muss jetzt trotzdem das andere Glas nochmal ausprobieren. Guck, ob es am großen Glas liegt, dass es so geil ist. Aber
guck doch mal hier, der arbeitet mit allen Mitteln hier, der Herr Wittmann.
Und? Große Glas ist schon nochmal schön.
Ist noch schöner.
Aber das spricht für den Wein, wenn das so ist.
Dass er das kann, ne? Dass er das auch kann.
Das ist ein gigantischer Wein, der mit Mineralien nur so strotzt. Genau. Ich bin immer auf der Suche nach diesen kristallklaren Wein, wo am Schluss es einfach nicht aufhört und wo auch kein Restzucker im Spiel ist und das Pure da ist. Und das ist so einer. Das ist also
14,
also
glaube ich.
Das ist ein absoluter Brett der Wein. Das ist super.
Danke. Nee, und das ist auch das Besondere so an diesem Kernstück vom Maustal. Da haben wir, sagen wir fast einen Hektar so uralte Reben noch. Das ist auch von der Genetik irgendwie anders. Das ist immer kühl. Auch wenn es vielleicht manchmal von der Reife am höchsten ist, aber das schmeckt immer viel positiv grünlicher und straffer. Also diese neueren Silvaner-Selektionen, die gern so in dieses Gelbe, sehr üppige abdriften. Es hat hinten raus immer so eine Wahnsinnsphenolik auch, was die Weine halt unheimlich lebendig auch lässt. Und wie der Philipp sagt, also das ist jetzt ganz trocken, hat halt durch den biologischen Säureabbau, den die Weine bei uns immer machen, schon so leichte Cremigkeit einfach noch dabei. Aber
und wie lange liegt das dann im Fass, bis es abfüllt?
Gar nicht so lang. Also wir füllen in der Regel auch die großen Sachen schon so im Mai.
Okay.
Weil wir einfach gern diese, ja, diese jugendliche Frische schon mit auf die Flasche nehmen wollen. Ja, wie gesagt, von dem her, die großen Sachen werden bei uns auch relativ zeitig gefüllt.
Wir sind ja jetzt hier, wie man sieht, mit Drehverschlüssen unterwegs. Das heißt also, die Frage stellt sich
Philipps ja dann... Philipps kann ich nicht rausschneiden, gell? Das weißt du.
Die Frage stellt sich dann jetzt, wie würde der schmecken, wenn er jetzt Naturkork gehabt hätte nach 7 Jahren oder 6 Jahren?
Würde er an Frische verlieren dann vielleicht?
Ja, nee, der Philipp denkt sich ja was dabei. Ja. Oder die ganze Family.
Wir haben damals die Entscheidung wirklich sehr pragmatisch getroffen und haben von einem auf den anderen Jahrgang dann wirklich komplett umgestellt, weil wir massive Probleme hatten mit Korkschmeckern. Von dem her kann ich jetzt gar nicht den direkten Vergleich ziehen, ehrlich gesagt. Ich glaube aber, oder für uns ist es halt einfach diese Homogenität in der Reife wirklich von Flasche zu Flasche. Mhm. Das war für uns auch der ausschlaggebende Grund, auf den Drehverschluss zu gehen. Ich bin jetzt, sagen wir, niemand, der das verurteilt. Jeder Betrieb soll das so machen, wie er es für richtig hält. Ich glaube aber, dass so wie wir arbeiten, auch mit relativ niedrigen Schwefelgehalten,
reifen die Weine wunderbar aus. Mein Gefühl ist, dass es wunderbar passt hier. Genau. Mhm. Ja? Also es ist auch tatsächlich mein Gefühl. Ich bin ja manchmal auch ein bisschen skeptisch beim Drehverschluss, gerade in der Reife. Aber ich finde jetzt auch gerade von der Nase her, von der Aromatik, es sind junge Fruchtaromen, die du noch hast, so ein bisschen die Kräutrigkeit. Ganz zart ist auch noch ein bisschen Reduktion da, aber nur wirkliche ganz zarte. Wenn die stark wäre, könnte der Verschluss auch ein Problem sein, aber das ist wunderbar balanciert und der Wein lebt eben aber nicht von diesen Nasenaromen, sondern der Wein lebt am Gaumen. Genau. Und das ist eigentlich das, was ich auch persönlich immer sehr schätze.
Ich bin begeistert.
Siehst du?
Silvaner kriegt für mich eine ganz andere Stellung. Weil ja der Sebastian Borthäuser war ja hier und der hat ja schon gesagt, Allokation gleich einkaufen, wenn man überhaupt mal was kriegt. Also als wir da waren, habe ich dann auch sofort, ich hatte Glück, die hatten gerade abgefüllt, also eingekauft. Ich habe jetzt also auch Silvaner im Keller.
Du machst das mittlerweile immer so, du rufst den meinem Mann für die eigentlich.
Genau so ist es.
Das ist groß.
Ja. Man schert ja Silvaner auch immer so über einen Kamm, ne? Also das sagt, es gibt Silvaner, aber als bei dir auf der Karte habe ich dann gesehen, es gibt dann den roten Silvaner. Jetzt bitte übernimm mal, ne? Es gibt ja noch andere Silvaner.
Also eigentlich gibt es in der Silvaner.
Ähnlich wie beim Spargel.
Ja, genau.
Den Weißen, den Grünen,
Violett. Genau, so, aber da gibt es ja jede Menge und ihr baut das auch einzeln aus.
Genau,
ich glaube, vier verschiedene.
Genau. Ne? Also vier sind eigentlich so die bekanntesten. Also eigentlich grün, gelb, rot und blau. Es gibt wohl auch noch einen schwarzen Silvaner, wobei da findet man eigentlich kaum was dazu. Auch Sauvignon wird ja als Muskat-Silvaner bezeichnet. Also das ist zwar, sagen wir, schon eine andere Genetik, aber hat man dann damals doch oft ein bisschen mit reingenommen. Bei uns ist es aber so, also wir haben diese vier eben, also rot und blau und dann gelb und grün, bauen eigentlich alle vier getrennt auch aus. Grün und Gelb wird ja, sagen wir, darfst du weinrechtlich eigentlich momentan nicht differenzieren, sondern der Gelbe wird praktisch einfach mit in den normalen Silvaner mit reingenommen offiziell. Ist aber eigentlich so, dass jetzt zum Beispiel der Maustal oder auch Kreuz, also diese alten Reben, die vor dieser großen Massenerzeugungswelle gepflanzt wurden, das ist oftmals gelber Silvaner. Das hat einen Tick mehr Säure, ist etwas kleiner in der Beere, ein bisschen aromatischer. Da haben wir eben noch einen guten Bestand an alten Reben. Plus dann einiges, was wir jetzt mittlerweile wieder neu pflanzen aus eigenen Selektionen. Also halt diese unheimlich festen, spannenden Silvaner-Typen. Dann hast du den Grünen, das sind halt etwas reichtragendere Silvaner-Klone, die aber auch mit dem Alter, mit Ertragsreduktion auch super schöne Weine geben. Wäre jetzt zum Beispiel der Sulzfelder Silvaner der erste, wo wir hatten. Das wäre so ein Beispiel für den grünen Silvaner bei uns jetzt. Und dann hast du eben Rot und Blau als eigenständige Rebsorten. Blauer Silvaner muss man sich fast vorstellen wie Spätburgunder. Also dunkelviolett gefärbt, ist auch die älteste Form vom Silvaner.
Macht ihr dann auch einen Rotwein daraus?
Nein. Also das ist bei uns immer auch traditionell schon immer hell gekeltert. Sieht komplett weiß aus und hat immer einen Tick mehr Gerbstoff. Ist immer so dieses etwas würzigere, kräutrigere vom Silvaner. Und das ist ganz witzig, du siehst auch manchmal im Weinberg wieder die Mutation zum Grünen.
Okay.
Und dann eben noch roter Silvaner. Das sieht aus wie Grauburgunder, Gewürztraminer, also so dieses rötlich-gräuliche in der Beerenschale. Und da hast du schon eine deutlich floralere, duftigere Nase. Schon auch so ein bisschen oder lässt mehr die Verwandtschaft zum Traminer auch erkennen. Mhm. Ist ja die Mutterrebsorte in der Silvaner-Familie, der Gewürztraminer. Das, finde ich, kommt bei dem roten Silvaner schon relativ deutlich auch raus, dass er schon dieses rose Litschi ein bisschen anspielt. Natürlich schon deutlich zarter, aber ist schon eine ganz andere Silvaner.
Und weinrechtlich ist es so, gelb und grün läuft als Silvaner ganz normal, aber du darfst keinen blauen in den grünen kuvertieren
Also
und dann nur Silvaner draufbleiben.
Genau.
Das geht nicht.
Genau. Also hätte ich diese 15% verschnitten.
Ja, okay. Ja, gut.
Also ich habe die ja alle probieren dürfen bei dir und du hast wirklich einen komplett anderen Wein im Glas. Ganz anders am Gaumen und so. Also da muss man wirklich sich reinarbeiten in dieses Silvaner-Thema. Meine Güte.
Das ist ja das, was die Genetik der Pflanzen am Ende ja ausmacht. Und das ist großartig eigentlich. Also wenn man sowas wie jetzt diese Bandbreite beim Silvaner sieht, dann versteht man erst, was es bedeutet. Pflanzengenetik, Traube, Geschmack. Mhm. Ja, daher kommt's. Das ist der Gag. Ja. Jetzt am Ende der weiße Burgunder, der Grauburgunder, der Spätburgunder und der Chardonnay, die sehen das ganze Jahr über im Weinberg auch fast gleich aus. Klar, du kriegst dann die Rebsorten, Verfärbungen bei Grau und Spätburgunder, aber im Zeitraum, wenn das alles erbsengroße Beeren sind, es gibt kleine Unterschiede im Blattwerk, aber das ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Also auch da siehst du unheimlich nahe Genetik. Und doch so unterschiedliche Typen, ja? Und eigentlich ist das nichts anderes. Und das macht es im Übrigen auch so spannend, wenn du zum Beispiel über einen Spätburgunder redest. Spätburgunder hat eine riesen Bandbreite in seiner Genetik, sodass man eigentlich über verschiedene Rebsorten fast sprechen müsste. Obwohl es gleich heißt, ist die Grundlage einfach eine ganz unterschiedliche. Es gibt andere Rebsorten, die sind sehr eng beisammen. Da sind die Unterschiede nicht sehr groß. Und das ist unheimlich wichtig, wenn man Entscheidungen trifft, was pflanze ich, was passt wohin, was habe ich für einen Boden, was habe ich für ein Klima und mit welchen Reben möchte ich arbeiten. Mhm. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, das richtige Pflanzgut zu finden. Und der Philipp hat es ja eben schon gesagt, dass sie dann auch eigenes Material quasi wieder pflanzen, also aus den eigenen Reben dann wieder Pflanzgut erzeugen, Edelreiser erzeugen, um dann eben letztendlich diese Genetik fortführen zu können, weil du wirst sie wahrscheinlich beim Veredler so einfach gar nicht kriegen.
Genau. Also es gibt zwar mittlerweile wieder von diesem, gerade von dem gelben Silvaner, wird schon wieder viel weiter vermehrt und da ist auch Verzöchheim, ist ja für uns die Weinbauschule, die sind da schon stark dahinter, dass da auch wieder sehr, sehr gutes Material, sag mal, ins Land kommt. Aber es ist natürlich schon so, dass gerade wenn du so das Glück hast, wie wir mit dem Kreuz oder auch mit dem Mauster, was ja noch diese alten Reben sind, was Eigenes zu haben, dann ist das natürlich unheimlich cool. Gell?
Wie macht ihr das denn dann, wenn ihr jetzt, also du musst ja das dann quasi aus deinen eigenen Reben, also die müssen ja irgendwie eine gewisse Wurzel kriegen, dass du die überhaupt wieder setzen kannst und so, wie machst du das?
Also es ist so, dass wir praktisch jetzt über mehrere Jahre schon die Weinberge immer wieder durchgehen, die schönsten Stücke praktisch markieren. Und dann ist ein Freund von mir oder Studienkollege aus Baden, der hat eine Rebschule. Und der kommt dann praktisch immer hoch, dann suchen wir die Stöcke nochmal aus.
Das kannst du ja gar nicht selber machen.
Beziehungsweise das Holz. Und der veredelt uns das dann. Okay. Genau, so dass man das jetzt dann. Genau, gestern zum Beispiel haben wir wieder einen Weinberg gepflanzt mit Genetik vom Kreuz.
Ja, so jetzt warst du ja mit mir auch im Weinberg und du hast gesagt, wir standen dann in einem Silvaner.
Ich will immer den Korkenzieher neben Frauen sagen. Mann.
Habe ich nur hingelegt, um dich zu verwirren heute.
Ja, ich habe einen noch dabei, wo man brauchen will.
Oh, was machst du jetzt auf? Machst du das Kreuz auf?
Ja, du hast jetzt gerade angefangen, davon zu sprechen.
Ich hätte jetzt noch was anderes gefragt, aber ich frage jetzt was zum Kreuz. Deswegen frage ich dich, was du machst und dann mache ich was zum Kreuz.
Wir sind wieder völlig falsch. Wir denken, das große Glas ist klar, es hat sich bewährt.
Also gut, du warst erst in euren Lagen und dann bist du mit mir ins Neubaugebiet gefahren. So schlagen wir jetzt den Haken zum Kreuz. Und mitten im Neubaugebiet habt ihr einen Weinberg, das Kreuz. Verrückt. Also das musst du dir so vorstellen, da ist so ein Häuschen, das ist aus den 50ern, oder? Sowas, ja? So, und dann gehst du so ein Treppchen hoch, als würdest du hinten so in den kleinen Garten gehen und statt Garten sind da Rebstöcke. Und die sehen auch gar nicht so alt aus, weil die so, ne, die haben nur so dünne Ärmchen.
Genau.
Und unten haben die aber so eine, wie so ein Klumpenholz liegt da. Also erklär das doch mal, wie das zustande kommt.
Ja, also eigentlich ist es ja ganz witzige Geschichte, muss man wirklich sagen. Insgesamt dieser Bereich, wo der Weinberg jetzt liegt, war halt früher der südlichste Teil vom Sulzfelder Sonnenberg. Und das war immer Sulzfelder Kreuz. Das war aus der Nähe zur Kreuzkapelle, die praktisch am Friedhofsrand steht. Mhm. Und das war eigentlich damals schon immer eine der besten Lagen in Sulzfeld. Ist dann aber praktisch der Ortserweiterung nach dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Der Besitzer hat praktisch den Weinberg halt, anstatt dass er einen Garten sich angelegt hat, hat er den Weinberg gelassen. Das war 2009 irgendwann mal, waren wir bei der Feuerwehrübung und dann hat der Feuerwehrsohn von dem Besitzer zu meinem Onkel gesagt, Mensch, ich habe mir einen Bagger kommen lassen, ich mache den Weinberg da raus. Und dann hat der Onkel gesagt, wieso, was hast du für einen Weinberg da noch stehen? Und dann, ja, da hinterm Haus, da ist noch so ein uralter Silvaner. Und dann sind wir da hingefahren und dann sind wir da reingelaufen und dann haben wir wirklich im Boden so fußballgroße Wurzelköpfe gesehen.
Das sieht aus wie, also wirklich wie verholzt.
Genau. Also das ist ja praktisch, ja, eigentlich der Wurzelballen, ja. Weil die waren ja nicht veredelt, sondern sind ja wurzelecht noch. Und dann haben wir zu ihm gesagt, ey, das würden wir uns irgendwie gerne mal näher angucken und ob wir den bewirtschaften dürfen. Und dann haben wir den praktisch hochgezogen, haben jetzt einen Drahtrahmen reingebaut. Also deswegen sieht es halt aus wie eigentlich ein vermeintlich junger Weinberg, weil du halt diese Wurzelköpfe jetzt mittlerweile halt immer durchs Motorsensen, hat sich halt da so eine große Humusschicht aufgebaut, siehst du halt fast nimmer. Aber du hast halt eben im Untergrund diese uralten Wurzeln. Dann war halt für uns das Glück, dass das praktisch 100% Silvaner Rebstöcke sind. Da sind mal 3-4 Stock Elbling drin, mal Muscateller, aber eigentlich fast nur Silvaner.
Aber tatsächlich ganz viele verschiedene Silvaner. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Ne? Ganz also viele ist, verschiedene
es
Sorten.
Es ist zwar alles gelber, aber halt eigentlich, wie es im Burgund typisch ist, so Selektion Massal. Also das ist kein reiner Klon, sondern halt verschiedene Silvaner-Typen sozusagen.
So, und es ist halt jetzt natürlich so, die Story ist wunderschön. Nachteil ist natürlich, der Wein kostet 400 € die Flasche, weil die Bauplatzpreise in kleinen Taschen so hoch sind, muss ich das Ganze auch rechnen. Aber Spaß beiseite, es ist großartiger Wein.
Ist ja jetzt quasi.
Wir wechseln den Jahrgang, wir waren in 16 im Maustal. Also das heißt, wir werden jünger. Und war jetzt interessant, Philipp hat gesagt, nee, mach erst Maustal 16 und dann gehen wir zurück auf 18 und kamen ja von 22 viel mehr. Was mich jetzt berührt bei dem Wein ist, dass der am Gaumen Grip hat ohne Ende. Das ist wirklich Weltklasse und jetzt ist 18 schon ein massives Jahr, wo schon die Kraft und die Tiefgängigkeit im Wein drin ist. Und am Ende vermute ich jetzt auch mal, dass die Lage tendenziell wahrscheinlich fast ein bisschen wärmer ist wie das oben drüber. Ja. Und insofern ist das natürlich genial, dass es dennoch in 18 so kühl da steht, so einen Gaumengrip hat. Und ich bin eigentlich bin ich baff.
Bist du beeindruckt, oder?
Ja, absolut.
Das haben wir ganz selten hier. Wir machen dir ein Foto hinterher. Das ist ganz selten. Also das ist so. Irgendwo habe ich gelesen, die Frage, ist das noch Silvaner? Ne?
Ja, ich meine, klar, das es ist kannst du das, glaube ich.
Nee, da ist ja gehört, ein bisschen Elbling drin.
Das ist halt die Essenz irgendwie vom Silvaner.
Das ist großer Silvaner.
Was ich ja toll finde, ist, dass man dennoch eine Handschrift sieht in diesen ganzen Weinen, die wir jetzt gesehen haben,
absolut,
oder?
Absolut,
das ist also, man sieht schon die Luckert-Handschrift.
Genau. Und das ist uns halt ganz wichtig, irgendwie, dass du halt vom kleinsten Silvaner jetzt bis zu dem Wein, du trinkst ein Glas und du schmeckst halt sofort dieses Luca. Das ist uns halt das Allerwichtigste.
Und schmeckst trotzdem die verschiedenen Böden und die verschiedenen. Ja. Das ist schon geil.
Ja, absolut.
Hast du einen tollen Gast eingeladen hier. Tolle Weine. Vielleicht erklären wir nochmal, warum die Reben jetzt oben tatsächlich so schlank aussehen, weil das hat mich auch total beeindruckt in dem Weinberg, dass du gesagt hast, früher war es halt so kalt und da haben die einfach am Ende des Jahres so alles einfach so umgepflügt oder so.
Ganz früh in Franken oder als der Weinberg gepflanzt wurde, das war so um 1870.
Ist das so alt, das Teil?
Geil. Da gab es ja in Franken, waren ja da Winter mit 25 Grad minus, das war ja nichts Außergewöhnliches. Und da hat man praktisch diese sogenannte fränkische Kopferziehung noch gehabt. Also du hast diese Wurzelballen im Boden und dann hast du da jedes Jahr im Endeffekt 4-5 Triebe rauswachsen lassen, hast die dann so hochgeflochten und im Winter war es dann praktisch so, du hast sie zur Seite weggeklappt und hast das ganze Ding zugepflügt, dass es unterm Boden gelegen war.
Damit es nicht einfriert.
Genau. Und im Frühjahr dann wieder aufgedeckt, rausgenommen und dann praktisch zurückschnitten und dann ist das ganze Spiel wieder von vorne hochgegangen.
Deswegen so, sieht es oben so aus, als wären die jung, also relativ jung.
Und so war der Weinberg eben damals erzogen. Wir haben uns dann halt auch die Frage gestellt, sollen wir so weitermachen oder bauen wir halt praktische Drahtanlage rein? Wir haben uns dann für die Drahtanlage entschieden, weil das auch gerade so in der Beginnzeit für uns vom ökologischen Weinbau, von der Umstellung, und dann weißt du natürlich auch nicht, kriegst du das gesund erhalten bei so dichter Bepflanzung, sind ja auch über 10.000 Stock pro Hektar gepflanzt. Und dann haben wir eben gesagt, wir bauen das.
Das ist geil. Das heißt, das steht auf einem Meter.
Genau, Meter Zeilenbreite und dann halt.
Ja. Cool. Und was ist mit SK, mit, also der Weinberg ist vital und du hast nächstes Problem, dass er jedes Jahr ein hohes Stück
abstirbt. Das ist ein kleines Stück, wo vom Wachstum ein bisschen gebremst ist. Aber witzigerweise, SK ist null Thema. Und wir haben noch einen anderen alten Weinberg, der ist so die Hälfte noch wurzelecht. Der ist 1917 gepflanzt und die andere Hälfte gepfropft. Bei den Gepfropften siehst du hier und da SK, bei den Wurzelechten nie.
Okay.
Verrückt.
Und das ist auch ganz spannend. Mhm.
Sag doch mal, was SK ist. Das weiß jetzt nicht jeder, der uns zuhört.
Ja, am Ende eine Rebkrankheit, die eigentlich aus dem Mittelmeerraum sich nach Norden hochgearbeitet hat. Die genaue Definition, was jetzt die Schaderreger sind, die gibt es eigentlich nicht wirklich. Ne? Das ist so irgendwo zwischen Pilz und Bakterien, Konglomerat wahrscheinlich auch irgendwie in der Form. Mhm. Und im Prinzip frisst sich diese Krankheit von oben in das aktive Holz in Wunden ein und arbeitet sich dann quasi durch die Leitbahn weiter unten in den Stock. Und dabei zerstört es halt eben die Leitbahn im Holz. Mhm. Und dann sterben eben die Rebteile ab. Und bei älteren Reben ist das dann eben so, dass irgendwann so viele Leitbahnen zerstört sind, dass der Stock abstirbt.
Okay.
Und das passiert urplötzlich, eigentlich mitten in der Vegetation. Also oft ist es so, du hast es geschafft, bis in Juli, August zu kommen, hast ein eigentlich das Gefühl, einen vitalen Rebstock zu haben, und plötzlich fängt das Laub an, sich zu verfärben und plötzlich und innerhalb von einer Woche stirbt der ganze Stock ab, weil halt einfach dann Schicht im Schacht
ist. Okay. Halbtraum für euch.
Irgendwelche Ergänzungen dazu?
Also, dass der Silvaner extrem empfindlich drauf ist.
Okay. Silvaner ist eh so ein Biest manchmal, ne? Also, als wir da im Weinberg waren, da hast du mir schon gezeigt, dass der austreibt wie Hölle und so, dass er da ganz viel machen muss.
Ja, Silvaner ist schon, ich sag immer, Silvaner ist eigentlich wie Unkraut, gell? Und das stimmt auch irgendwo, er treibt halt extrem stark überall aus am ganzen Rebstock. Mhm. Aber das ist halt auch der Grund, warum der Silvaner halt früher auch so viel gepflanzt wurde, wo halt mit Spätfrösten, Winterfrösten, sagen wir, viel mehr oder noch mehr Umwelteinflüsse teilweise da waren, als es jetzt sind. Und
kam das dann wieder nach.
Sozusagen. Und der ist halt immer wieder ausgetrieben.
Ach so,
und das merkst du halt auch in Frostjahren, wenn wir mal mit Spätfrost zu tun haben, ist der Silvaner immer die Rebsorte, die trotzdem noch einen gewissen Ertrag bringt.
Okay.
Ja, nicht umsonst steht er halt auch in Franken so viel, weil wir halt auch immer noch mit dieser Frostthematik immer ein bisschen zu kämpfen haben.
Was macht ihr dagegen? Kann man da irgendwas gegen machen? So, wenn man so, in Neuseeland habe ich jetzt gesehen, da machen die so Drähte, die man beheizen kann und sowas. Hilft sowas? Oder geht sowas überhaupt? Weil hier alles ja eher klein parzelliert ist? Oder?
Ich glaube, da wird schon noch ein bisschen was auf uns zukommen, weil die Gefahr der Frühjahrsfröste wächst ja dadurch, dass wir einen früheren Austrieb haben durch die wärmeren Winter. Natürlich ist eine gewisse Kreativität auch notwendig, hier sogenannte Verteidigungsstrategien zu entwickeln. Ich habe jetzt zum Beispiel der Julian Huber mir erzählt, der hat jetzt auch schon solche Drähte, die letztendlich, und das wird wohl ganz gut funktionieren.
Der hat früher immer so Tonnen hingestellt, ne, mit Feuer oder so. Das sieht man immer aus Baden, wo die das so früher in Weinberg stellen.
Ja, das ist, weil die da grillen, die machen da Bass.
Ach so. Sieht auch sehr schön aus auf den Fotos.
Ja, das ist auch in Burgund die klassische Variante.
Ja.
Mit den Tonnen. Heute, was sehr verbreitet sind die sogenannten Frostkerzen.
Mhm.
Das sind so kleine Eimer. Die brennen so 5 Stunden oder so.
Mhm.
Und die musst du dann eben halt auch auf die Fläche verteilen. Und je nachdem, welches Delta du an Temperaturdifferenz überwinden musst, damit du im Nullerbereich bleibst und nicht im Minusbereich bist, die musst du enger oder kannst du weiterstellen. Ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand.
Ja.
Ja. Also musst halt die Dinge erstmal verteilen am Vortag, nach dem Motto, wahrscheinlich brauche ich das am nächsten Mal.
Mhm.
Und wann musst du die dann anzünden? Das Problem ist, das ist dann halt mitten in der Nacht.
Mhm.
Und dann ist halt auch jede Nacht unterschiedlich. Das hängt sehr stark vom Wind ab, hängt von der Lage ab.
Mhm.
Strahlungsfröste reagieren anders wie jetzt einfach normaler Frost, der in so einer Großlage kommt. Und dementsprechend kann das sein, dass du schon um 3 Uhr quasi die Feuer einschalten musst, weil es halt früh kalt wird. Es kann aber auch sein, das wäre das Normalere, dass das morgens kurz bevor es hell wird, so der Peak ist. Der Vorteil an diesen Frostkerzen ist, die brennen wie gesagt 5 Stunden. Also insofern, du musst halt mitten in der Nacht raus und musst entscheiden, mache ich nicht.
Vor allem die Verteilung stelle ich mir echt schwer vor.
Es ist Arbeit, es sind Kosten, es ist Energie, aber es rettet im Notfall einen Ertrag. Und ich habe das jetzt dieses Jahr auch wieder hautnah erlebt. Auf einer Probe habe ich zusammen mit Cornelis Dönhoff gesessen. Und, wir haben drüber geredet und wir haben auf dem Handy geguckt, wie kalt ist es da draußen. Und am Ende war es so, ich war dann nachts um 2 am Wingert und habe mich entschieden, das heißt, ich habe mich entschieden, es ist um Zeug. Ich hatte am Vortag entschieden, es wird lang, habe keine Frostkerzen ausgeteilt. Aber natürlich war ich trotzdem nachts um 2 gucken, weil ich nervös war. Und der Cornelis hat dann die Oberhäuser Brücke mit Frostkerzen bespielt. Und das war richtig und gut so. Und die Nacht war zu kalt.
Aber der Frost kommt ja nicht überall gleichmäßig hin. Wie weißt du denn, wo
du denn du weißt ja, du kennst halt deine Lagen.
Okay, welches empfindlicher,
das weißt du. Tendenziell so ein bisschen so die
was abkriegen.
Kaltluftseen sind, so, wo die Luft zusammenfließt. Das ist, der Pelzer wird so ein klassisches Frostloch.
Okay, verstehe. Alles klar. Du hast nichts hingestellt, ging gut.
Ging gut, ja.
Ging gut, Glück gehabt. Ja, und ihr habt da auch, klar, bei euch ist ja nochmal kühler, also bei euch eher mehr Frost. Und dann ist der Silvaner aber auch, du hast gesagt, also ich habe das so interpretiert, du hast es viel vornehmer ausgedrückt, aber ich habe mir ja aufgeschrieben, er ist so ein bisschen drecksaumäßig, wenn man ihn auspresst. Da läuft fast nichts raus.
Ja, ja.
So.
Horror.
Okay.
Ja, das ist halt dann, ich sag mal, das bringt uns halt dann den Vorteil jetzt so unterm Jahr, beziehungsweise wenn es dann halt Richtung Reife geht, dass der Silvaner halt in der Beere halt sehr, sehr viel Pektin hat. Und dadurch halt sich schlecht pressen lässt, meiste Standzeit vorher hilft, auf jeden Fall. Aber dadurch ist er halt relativ unempfindlich, auch wenn er mal nochmal Regen kommt, platzt es halt nicht sofort auf und saftet aus wie jetzt ein Riesling zum Beispiel, sondern das ist halt relativ langstabil. Und das macht mir halt auch, also egal, ob das jetzt ein Jahrgang wie 18 ist, wo es knallheiß und trocken ist, oder ein Jahrgang wie 17, wo es im Herbst halt immer wieder reinregnet. Die Silvaner haben halt das wenigste Problem mit Fäulnis, wo halt andere Rebsorten, wie jetzt gerade Riesling oder auch die Burgunder, dann doch schon anfangen, sich aufzudrücken, mit Botrytis zu beginnen, hängt der Silvaner in der Regel gleich.
Aber schön. Wenn der Silvaner Botrytis bekommt, ist das was sehr Unangenehmes. Also ich finde, Silvaner ist besonders empfindlich, was die Aromatik betrifft, wenn die Botrytis im Spiel ist. Und ich bin mir sicher, bei jedem Wein, den wir verkostet haben, ist das mit einem absoluten Null-Botrytis toller. Und das ist nur kein gesundes Lesegut. Ja. Sonst kriegst du diese Klarheit und diese Brillanz nicht hin. Und der Silvaner mag das aus meiner Sicht überhaupt nicht, wenn da so ein bisschen... Ich meine, jetzt kann man bei der Botrytis redet, man hat mir auch immer diese Unterscheidung zwischen einer edlen Fäule, wo letztendlich nur rosinige Konzentration entsteht, und natürlich aber halt auch einer nassen Fäulnis, wo er tatsächlich auch negative Aromen dann bringt. Aber selbst die klassische Edelfäule beim Silvaner gibt es dann halt auch selten. Aufgrund der Bärenstruktur,
ja, genau,
ne?
Genau. Ja, also meine Großeltern, muss man sagen, die haben früher viel süß und edelsüß vor allen Dingen gemacht, also wirklich BA, TBA. Mhm. Aber das ist nur wenig Silvaner immer dabei gewesen. Mhm. Also das waren dann echt mal Riesling, damals noch Scheureben, auch mal Weißburgunder oder Chardonnay. Aber Silvaner haben wir ja ganz wenig nur. Und wir hatten 2015, hatten wir eine Silvaner-Bärenauslese gemacht, da hat es wirklich mal gepasst. Aber das ist schon echt selten, dass du im Silvaner so richtig geile Botrytis kriegst.
Das hatte ich dich noch nie gefragt, Philipp, aber das hast du heute auch mal so beantwortet. Du lässt auch vergären im großen Holzfass, haben wir eigentlich nie drüber gesprochen.
Das ist mein Thema.
Dass du alles in deinen wunderschönen Holzfässern hast, aber es vergärt auch da drin, also direkt, ja. Jetzt habe ich bei euch immer gelesen, dass das total wichtig ist, dass dieser Wein auch ein BSA durchläuft im Holzfass. Ist das bei dir auch so?
Nein.
Weil da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, dieses BSA, was er da macht, das ist ja was Natürliches, was ein Wein macht, oder? So, also ihr sagt, wenn es passiert, passiert's. Du sagst nein. Wie stoppst du das oder wie fördert ihr das? Müssen wir mal rein in diese Weinkunde.
Du zuerst.
Also ganz früher hat man immer dazu gesagt, die zweite Gärung, die dann wieder so im Frühjahr praktisch wieder begonnen hat, damals, als die Weine halt noch länger im Fass waren, so Großelternzeiten. Bei uns war es dann aber eigentlich wirklich auch lange Zeit was nicht in den Weinen. Und dann eigentlich so Ende der 2000er hat es so langsam angefangen, dass dann so die ersten Weine wieder den BSA gemacht haben.
BSA steht für
biologischer Säureabbau. Okay. Genau, sind ja im Endeffekt Milchsäurebakterien, die die natürlich vorhandene Äpfelsäure in Milchsäure umwandeln. Mhm. Die Weine kriegen dadurch einen Tick mehr Cremigkeit und werden insgesamt vom Säureeindruck ein bisschen milder.
Jetzt braucht ihr ja aber doch beim Silvaner eigentlich jede Säure, die ihr bekommen könnt, oder sehe ich das falsch?
Also es ist halt so, zum einen, weil wir in Sulzfeld halt durch diese südöstliche Ausrichtung eben einen Tick mehr Säure haben, kommen wir damit eigentlich auch gut zurande. Und es ist halt so, in jetzt extrem reifen Jahren, wie jetzt 2018 zum Beispiel, hast du eh nur ganz wenig Äpfelsäure, die dann überhaupt umgewandelt wird. Mhm. Also macht es gar nicht so viel an der Säure. Und in unreifen Jahren oder in kühleren Jahren, wo du viel Äpfelsäure hast, ist es jetzt kein Schaden, dass die sich ein bisschen vermindert. Von dem her kommen wir ja eigentlich jedes Jahr ungefähr auf dem gleichen Niveau raus. Mhm. Und es ist halt so, dass bei uns mittlerweile einfach dadurch, dass es Jahr für Jahr immer mehr Weine gemacht haben, in den Fässern, auch in dem alten Gewölbe, da hängt es halt einfach so stark mittlerweile drinnen, dass wir da im Endeffekt gar nichts mehr dagegen machen können.
Okay.
Und für unseren Stil passt wunderbar.
Ja, passt ja toll, ja.
Gibt mit Sicherheit aber auch Lagen oder Ortschaften in Franken, wie jetzt zum Beispiel Escherndorf mit dem Lump, was viel heißer, viel von Natur aus schon viel weniger Säure hat. Da wäre es wahrscheinlich schwierig, so einen Stil zu fahren, wie wir es machen.
Mhm. Ich glaube, es ist so ein Gesamtbild, was eben wieder passen muss. Mhm. Und, so wie der Philipps beschreibt, dass du letztendlich eine gewisse Grundlage brauchst. Was hast du für eine Säurestruktur in deinen Mosten und wie baust du aus? Und ein biologischer Säurebau kann am Ende in einer Selbstverständlichkeit dazugehören und macht den Wein erst zu dem, was er eigentlich sein soll. Das würde ich in dem Fall hier auch tatsächlich so sehen. Mhm. Die Weine haben eine großartige Selbstverständlichkeit in ihrer Aromatik. Mhm. Diese Weine reden ja auch nicht vom biologischen Säurebau. Wenn ich das sage, meine ich damit, dass du nicht diese milchigen, cremigen, buttrigen Noten hast, die der biologische Säureabbau auch verursachen kann. Also ganz klassisch oldschool kalifornischer Chardonnay aus den 90ern, die waren alle buttrig ohne Ende. Und das war bewusst so, weil man über die zweite Gärung, über den biologischen Säureabbau diese Aromen bekommen hat und dann hat man die auch behalten, weil man die hat man dann reingeschwefelt, damit es so bleibt und letztendlich tatsächlich das sogar betont. Ja? Das ist die Frage. Hier ist es so, dass dieser kleine Rest an äpfliger Säure umgewandelt wird, das Hefelager die Aromatik aber auch dann wieder einbalanciert. Das heißt, da gibt es einen Stoff, der heißt Diacetyl. Heute sind wir chemisch unterwegs.
Oh, meine Güte.
Also das Diacetyl verursacht diese buttrige Note. Mhm. Und je länger du dann den Wein ohne Schwefel, ungeschwefelt auf der Hefe liegen lässt, umso schöner baut sich das auch wieder ab und ist dann fast nicht wahrnehmbar oder ist nicht mehr wahrnehmbar.
Ihr lasst das lange auf der Hefe liegen, ne?
Relativ.
Ja.
Und halt auch ohne Schwefel dann erstmal. Ja? Und dadurch kriegst du da wieder eine Balance raus. Mhm. Dazu muss man dann noch sagen, ähnlich wie bei den Rebsorten Genetik, dann haben wir bei den Hefen auch ein Thema Genetik und bei den Milchsäurebakterien auch Genetik. Das heißt, wenn ich jetzt eine Population an Milchsäurebakterien habe, wie im Lukacschen Keller, die offensichtlich sehr neutralen biologischen Säureabbau durchläuft, der letztendlich nicht sensorisch auffallend ist, ist das auch viel einfacher, wie wenn ich irgendwo einen genetischen Milchsäurebakterienstamm habe, der halt unheimlich laut ist in seiner Aromatik, dann prägt das den Stil der Weine viel mehr. Also auch hier, die Bandbreite ist riesengroß. Aus meiner Sicht, zu uns sagend, ich möchte auf den biologischen Säurebau deshalb in meinem Keller verzichten, weil ich eben mit den großen Holzfässern arbeite und da hauptsächlich Riesling drin vergärt. Mhm. Und ich eben beim Riesling das Stilmittel biologischen Säurebau nicht unbedingt als förderlich sehe. Ich möchte diese Kante durch die Säure auch im Wein haben. Ich sehe unsere kühlen, tonmerkligen Kalksteinböden auch als ein Element, was den Wein prägt in die kühle, karge Textur hinein. Dazu gehört auch Säure, die wahrnehmbar ist am Gaumen. Meine Aufgabe als Winzer ist es aber, dass ich die Trauben erst dann ernte, wenn die Säure auch reif ist. Mhm. In manchen Jahren kann das auch mal schwierig sein, weil natürlich die Säure von Natur aus sich nicht entsprechend abgebaut hat. Und dann hast du Jahre wie 2013 oder Jahre wie 2010, wo du dann schon sagst, boah, das wäre jetzt eigentlich ein cooles Stilmittel, um da eine Balance reinzubringen. Aber in fast allen anderen Jahren ist es so, dass du eigentlich für jedes Gramm Säure, was du hast, froh bist. Mhm. Und das möchte ich dann auch bewahren, als äpfelige Säure im Wein. Dementsprechend geht es mir so, dass ich, wenn es geht, einen biologischen Säureabbau verhindern möchte. Funktioniert darüber, dass man dann halt eben direkt nach der Gärung eine erste Schwefelung setzt.
Okay.
Eine, mit einer kleinen Dosage, aber der Schwefel konserviert, hemmt sofort die Bakterien und dadurch kann keine zweite Gärung entstehen. Und so verhindern wir das, sage ich mal. Ja.
Also wenn ihr sagt, an Weihnachten ist der Keller kalt, das sagt man ja oft, dann macht ihr eine erste kleine Schwefelung.
Und der Vorteil ist halt eben auch, in dem Moment, wo die Temperatur unten ist, haben diese Bakterien keine Chance mehr.
Okay.
Die brauchen so ca. 15 Grad Celsius, damit sie arbeiten können.
Okay.
Und das heißt, wenn ich den Keller kalt mache und wenn ich leicht geschwefelt habe, dann sind meine Weine stabil und dann passiert das nicht mehr.
Ah, okay. Verstehe. Ist auch ganz natürlich irgendwie, weil wir reden ja hier über alles, auch wenn wir heute sehr chemisch unterwegs sind, ist ja alles ganz natürliche Prozesse, deswegen
Ganz genau.
Aber
kommt alles aus der Tüte bei uns beiden.
Ja. Jetzt verrate ich dir mal ein Geheimnis, ne, weil der Philipp hat gesagt, und ich mache das so gerne jetzt, weil der andere Philipp kann gar nicht gut mit Komplimenten umgehen, aber das ist mir immer ein Reichsparteitag. Er hat nämlich gesagt, was er bewundernswert fände, ist, dass du ein unglaubliches Gespür hast für die Traube. Ob die reif ist, wann die reif wird, ob die morgen geerntet wird, ob du die in 3 Stunden ernten musst, ob du die morgen, übermorgen, dass du das, ne? Das hast du so, darf ich, oder?
Ja, ja. Allein die Tatsache, dass er es so wahrnimmt, bedeutet ja, dass er das offensichtlich auch hat. Ne?
Philipp kann nicht so gut mit Komplimenten.
Nein, aber ist ja nämlich dankend an, und das reflektiert garantiert aus diesem verrückten Jahr 2014. Ich glaube, wir hatten die Geschichte schon mal, wo ich in der norwegischen Presse fuzzi.
Ja, war das 14?
Das war 14.
Übrigens, diese Kekse schmecken auch sehr gut, auch zum Silvaner.
Ich gucke die ganze Zeit schon drauf und denke, oh mein Gott.
Ja, keiner traut sich heute, das ist ja verrückt. Also, was trinken wir jetzt?
Ja, wir gehen ins Thema noch tiefer rein. Wir trinken jetzt Silvaner Natural aus Rheinhessen. Das heißt also, wir nehmen das große Glas. Das ist jetzt natürlich nochmal stilistisch wirklich was anderes.
Und das ist jetzt eigentlich Naturwein, muss man das so sagen? Kann man das?
Ja,
darf man das? Soll man das?
Also natürlich ist die heutige moderne Interpretation des Naturweins ist oft Maische, vergorener Wein, der ungeschwefelt abgefüllt wurde. Für mich ist Naturwein an sich aber eigentlich was anderes, nämlich das, was wir generell machen, sowohl der Philipp als auch ich, nämlich Bioarbeit im Weinberg, sehr viel Handwerk. Und dann eben halt auch über die Prozesse, die wir gerade gesprochen haben, Gärung, Keller, Eingriffe, eben Wein werden lassen, ohne zu viele Hilfsmittel und ein bewusster Umgang, natürlich auch mit niedrigen Schwefelgehalten. Das ist Naturwein im klassischen Sinne, ohne Zusatzstoffe. Der moderne Naturwein, der heute als Natural, teilweise auch als Orange dann im Markt ist, da geht es tatsächlich darum, dass man auf den Schalen vergärt, Maischevergärung hat, danach nicht schwefelt. Und das ist teilweise schon sehr funky, was da im Markt abgeht. Da gibt's also auch von gut bis böse ziemlich alles. Ich hatte auch schon mal Natural dabei gehabt im Podcast und habe darüber ein bisschen reflektiert, dass mir das ein bisschen auf den Keks geht, dass dann manchmal Weine als Orange oder Natural unterwegs sind, wo ich genau weiß, Maschinen lese und eigentlich noch nicht mal biozertifizieren muss. Okay, wo ist jetzt der Naturaspekt? Ist das jetzt nur deshalb Natur, weil er keinen Schwefel gekriegt hat? Dabei sind die Schwefelgehalte im klassischen Wein oft niedriger als in Grünkohl oder sonstigen Gemüsesorten von Natur aus. Also insofern, ja, ist so. Also ist es analytisch gesehen, ist das ein Spauz. Natürlich gibt es auch Weine, bei denen das nicht so ist, aber das sollte ja nicht die Regel sein. Nichtsdestotrotz, ein Themenbereich, den du garantiert auch spannend findest. Wir haben uns noch nie drüber ausgetauscht, aber für mich war es jetzt interessant, das heute mitzunehmen, weil natürlich gerade der Silvaner eine gewisse Zugang zum Thema hat, weil Maischegärung im Silvaner Tanninstruktur bringt, ein bisschen Rückgrat bringt, gerade wenn die Säure ein bisschen weicher wird. Deshalb für mich auch tatsächlich heute die Entscheidung, dass mein Silvaner nur noch als Silvaner Natural quasi abgefüllt wird mit Maischegärung ohne Schwefelzusatz, weil ich sage, für die Rebsorte passt es bei meiner Klimatik, bei meinen Böden wunderbar. Wir pflegen 2 unterschiedliche Stile zu Hause beim Silvaner Naturwein, nämlich einmal den Wittmannschen Silvaner Natural und dann gibt es von unserer Zweitmarke Immel, der Georg, mein Kellermeister, verantwortet, auch ein Silvaner Natural. Und die schmecken deshalb unterschiedlich, weil der Georg dann eben sagt, jawohl, wir entrappen das Ganze. Nee, andersrum, Entschuldigung. Ich sage, wir entrappen das Ganze. Ich möchte die Tanninstruktur, die Gerbstoffstruktur reduziert wissen. Ich möchte trotzdem wieder auf dieses feine, elegante hinauslaufen. Und der Georg sagt, nee, wir verkehren das mit den Rappen, dann kommt noch mehr dieser Tiefgang, das, was diesen Style ausmacht. Und das macht es ein bisschen mehr funky, macht es ein bisschen mehr kompliziert, aber auch im Mund, behaupte ich. Das eine wird als Immel abgefüllt, das andere als Wittmann. Also das wäre jetzt dann quasi mein Style, der etwas feinere Stil. Und zu Hause im Betrieb, jetzt auch in meinem Team, das ist so ein bisschen pari. Ne? Also die einen finden das besser, die anderen finden das besser. Aber du merkst dann halt auch wieder, auch da wieder der Einfluss, vergehe ich mit den Rappen, vergehe ich ohne die Rappen,
macht
total was aus. Ja. Sie sind halt eben auf der vollen Hefe ausgebaut, im Holzfass, machen natürlich auch den biologischen Säureabbau, weil wenn die den nicht machen würden und ich fülle das dann in Flaschen, dann macht es irgendwann plopp und die Kohlensäure schiebt den Korken raus, okay, weil letztendlich die Bakterien irgendwann tätig werden. Mhm. Also muss es da so sein, dass auch die Säure abgebaut ist.
Okay.
Und erst wenn aller Zucker vergoren ist, wenn die Säure abgebaut ist, erst dann ist dieser Wein so stabil, dass du dir auch erlauben kannst, den quasi ohne Schwefel abzufüllen und ohne Filtration. Das ist jetzt gerade auf die Flasche gekommen.
Okay.
2022er Silvaner. 11 Volumenprozent, auch das ist so ein bisschen ein interessanter Aspekt. Du darfst das relativ früh lesen, weil du über die Maischegärung am Ende Texturen in den Wein bekommst. Mhm. Und dann kannst du mit relativ niedrigen Alkoholwerten arbeiten, was eigentlich ganz charmant ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Es ist halt so, je mehr man über Wein reden muss, umso schwieriger ist er. Ne?
Ich finde, wir müssen nochmal anstoßen, Martin. So, jetzt du, Philipp.
Ich sag mal, die ganz andere Facette vom Silvaner, was der Philipp gemeint hat, dass du halt diese, was man heute unter Naturwein versteht, einfach mit der Rebsorte unheimlich gut spielen kannst. Weil sie halt einfach einen ganz feinen Gerbstoff aufbringt, halt dann auch irgendwie der, ich sag mal, der Aromatik und dem Gerbstoff den Vordergrund lässt, ohne dass jetzt halt eine Säure oder zu extreme Frucht dann noch mitspielt. Ich glaube, mit Riesling geht es schwieriger.
Frucht ist eher zurückhaltend hier, oder? Mhm. Das ist doch immer...
Genau. Ja. Und dafür ist der Silvaner eigentlich, glaube ich, extrem gut geeignet.
Probierst du viele andere Silvaner auch? Und weil das, ihr habt ja einen ganz tollen und auch ganz klaren Stil, der sich durchzieht. Wenn du jetzt andere Silvaner probierst, die einen ganz anderen Stil haben, kannst du das insofern abstrahieren, dass du das auch gut finden kannst,
auf jeden Fall.
Das ist ja gar nicht so einfach.
Das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Also ich meine, überleg mal jetzt, transferiert aufs Thema Riesling, wir reden immer darüber, was alles
du gut ist. Du trinkst ja auch nur die eigenen.
Und du machst ja verrückt. Die machen ja mehr mit.
Nein.
Ich bin nicht unterschrieben. Nee, natürlich ist es so, dass wir unheimlich viel Silvaner auch von den Kollegen und Kolleginnen vor allen Dingen aus dem Fränkischen, aber natürlich auch mal aus Rheinhessen, mal aus Südtirol, ich meine, da gibt es ja, oder aus dem Eisertal da oben, da gibt es ja schon auch coole Sachen. Ja. Was für uns halt schon irgendwo auch ein bisschen uns weiterbringt, ist halt schon auch dieses Veltliner-Thema. Also auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt im Vergleich sehe, weil ich gerade finde, ich sag mal, dass die Böden, gerade Kremstal, Kramtal und vor allen Dingen in Wachau halt schon sehr eigene Sprache sprechen und den Wein halt eine ganz andere Charakteristik geben, finde ich es aber trotzdem stilistisch oft sehr, sehr interessant, einfach das dagegen zu probieren. Und dann aber trotzdem auch irgendwo so dieses Thema Burgund, auch wenn es halt Chardonnay spielt, aber ist gerade von der Haptik von den Weinen her für uns eigentlich schon auch interessant und wichtig, irgendwo dazu zu wissen, was da auch gut ist. Gell? Nee, von dem her probieren wir da auch schon auch wahnsinnig viel in die Richtung. Gell?
Man zu denen runtergeht in den Keller, da liegen so Kisten, eine nach der anderen. Das sind so die geheimen Geheimkisten, habe ich so den Eindruck. Da ist so alles gesammelt von...
Ganz geheim sind sie noch, aber die Siebener, ja. Es gibt noch andere.
Na gut, da gibt es noch andere. Ach, erklär doch mal, was gibt es denn da noch für Kisten? Keiner sieht. Ich habe ja gesagt, es sind so Angeberkisten, die da liegen. Das war so irgendwie so...
Alles mit Romani Conti voll.
War schon nicht schlecht, ja, genau. Muss man ja aber
auch. Wenn man Feuerwehrkommandant ist, dann entdeckt man ja bei den Bränden immer wieder auch mal ein paar gereifte DRCs oder ein bisschen Keller aus für seinem Dahlsheim und so. Und dann muss man das natürlich auch mitnehmen und sammeln, bevor es kaputt geht.
Wollen wir mal zur Schnellfrage?
Moment. Jetzt weiß ich ja, dass ich dich mit dem Wein eigentlich an die Kante des Spaßes gebracht habe. Sag mal was dazu.
Ich finde ihn eigentlich gar nicht, ich bin gar nicht am Rande des Spaßes.
Okay.
Was ich toll finde, ist, dass er eben auch so wenig Frucht hat, dass er so ganz trocken rüberkommt. Mhm. Also ich finde ihn schon spannend. Ich finde schon, dass es ein Wein ist, mit dem ich mich gerne mal beschäftigen würde. Ich habe jetzt sicher nicht so viel Zeit, mich gerade so damit zu beschäftigen, aber es ist schon...
Okay. Gebongt.
Muss ich nochmal probieren.
Nehme ich so mit.
Also ich frage sonst nicht nach sowas, aber der ist auch ganz
das
trocken,
ist,
oder?
Das
ja. Weil das ist schon... Ich finde ihn toll.
Cool. So, wenn du Schnellfragerunde machst, schenke ich einfach dann den Roten ein, ne?
Wenn du möchtest.
Nur mal so.
Was kannst du gar nicht, Philipp?
Chinesisch.
Ich hätte mit gerechnet, dass da irgendwie auch was geht. Aber
welchen Riesling muss man in seinem Leben mal getrunken haben, Philipp?
Das ist nicht der eine, das geht nicht. Aber ich sag mal, ich nenne 5, okay?
Okay.
Schlosspark Breuer.
Ja.
Klosandün, Trimbach. Ja, ich nenne nicht den eigenen und sage dann Moorsteinkeller. Kastanienbusch Rebholz.
Mhm.
Also es ist total unfair, ich müsste viel mehr...
Müsstest viel mehr als 5, also ich merke es gerade.
Es waren jetzt nur 4 und da ich noch mindestens 6 bis 10 auf der Zunge hätte, wäre ich jetzt
auch. Hörst du jetzt auch? Okay, nee, das verstehe ich auch. Mit welchem Wein verführst du deine Freundin?
Ja, man, fällt mir gerade noch einen.
Genau. Noch einer?
Ich glaube, da ist es ein cooler Champagner.
Ja, siehst du, das sagen so viele Winzer hier, ne? Also mit Champagner. Das sagen übrigens auch die Damen, die sagen auch mit Champagner. Jetzt haben wir schon über die Wachau viel gesprochen, siehst du, und ich hatte sie hier auch schon aufgeschrieben. Was zeichnet denn für dich diese Weinregion Wachau aus?
Extrem karger Boden, extremes Gelände, sehr kleinstrukturierte Situationen, sowohl die Weinberge als auch die Betriebe. Ja, auch irgendwie... ein Stück weit Internationalität, weil die Region ist weltbekannt und auch die lieben Kollegen aus der Wachau sind international unterwegs und immer wieder eine Freude, sie zu treffen.
Ja, stimmt. Was treibt dich an?
Ich sage jetzt mal nicht die Suche irgendwie nach einem perfekten Wein, weil ich glaube, man muss einfach auch mal zufrieden sein, was der Jahrgang so einem gibt. Aber es ist schon irgendwie so ein Streben, irgendwie immer sich weiterzuentwickeln und irgendwie jeden Tag neu dazu zu lernen und jedes Jahr irgendwie so zu nehmen, wie es kommt. Und ich glaube, da einfach das Beste dann draus zu machen.
Du bist so ein bisschen penibel, gell? Hat man schon gemerkt.
Das war jetzt so Oberlehrer.
Du hast mir erzählt, du warst irgendwie mal ein paar Tage weg oder so und da hat irgendjemand anders das Kreuz geschnitten. Ja. Das konntest du ganz schlecht mit klarkommen.
Im ersten Moment ja, im zweiten Moment geht's, weil ich natürlich weiß, dass irgendwie die Leute, die bei einem schaffen, einfach auch.
Aber ist der erste Moment sind. Interessiert mich.
Klar, aber im ersten Moment denke ich mir dann schon irgendwie. Hätte ich es ganz selber.
Okay. Jetzt sind wir nochmal in Österreich, weil diese ganzen persönlichen Fragen, gell, dass wir jetzt, habe ich gedacht, wir reden mal über Weinregionen, Philipp. Bewegen wir uns mal weiter durch Österreich ins Kammtal. Was fällt dir zum Kammtal ein?
Gleich, erst muss ich noch ein paar Rieslinge nehmen. Die
ah ja, super.
Also, Idich Christmann, ja. Schadsoffberger P. Von Volksum, also Pergensknopf. Selbstverständlich Hermann Zöde Dönhoff, ganz wichtig. Mhm. Selbstverständlich Hegretz, Wagner, Stempel, Frauenberg, Battenfeld, Spanier und so weiter. Und jetzt reden wir über das Kammtal. Ich wollte einfach nur noch mal loswerden.
Bei der nächsten Frage haust du auch noch mal ein paar raus. Okay.
Also Kammtal muss ich tatsächlich im ersten Moment an meinen Freund Fred Leumer denken, der mich immer schon beeindruckt hat, mit welcher Energie und Intensität er auch international letztendlich ein modernes Weingut in den 90ern aufgebaut hat, was heute zum Klassiker-Bereich gehört. Aber natürlich dann halt auch so Kollegen wie Brünnelmeier, Schloss Gobelsburg und so, wo man sagt so, boah, das ist schon, sind Institutionen.
Mhm.
Ich bin am Ende meist dann doch auch im Kammtal beim Riesling und nicht beim Veltliner. Bei aller Wertschätzung für den Veltliner, aber ich, das Herz schlägt halt für Riesling, was soll ich machen?
Philipp hat ein Riesling-Herz. Ja. Was ist denn deine neueste Weinentdeckung, würde ich mal wieder fragen.
Ich könnte ja jetzt noch bei den Rieslingen machen.
Ach, also, jetzt noch ein paar Rieslinge.
Also Juffer Sonnur Haag zum Beispiel, sehr, sehr geil. Was ich auch total mag, ist vom Thomas Haag von Schloss Lieser. Dann würde ich jetzt das Kracher Himmelreich nennen, weil das ist eine Lage, die ich total mag. Und so weiter. Aber meine Weinentdeckung, meine kürzlichste Weinentdeckung war tatsächlich heute erneut, wohlwissend, Kreuz Silvaner von Luggert, weil das ist schon sehr
war
geil.
Schon krass.
Aber es ist ja nicht so, dass ich das nicht kennen würde. Aber ich gestehe, ich hatte es jetzt länger nicht im Glas und das ist manchmal so, du hast was wieder im Glas nach einer Zeit und denkst,
wow,
wieso bin ich da nicht schon wieder früher mal wieder dran gegangen, ja, weil es irgendwie, aber Wein, es gibt so viel Wein, das ist Wahnsinn. Und für mich war das heute wirklich erneutes, brutales Open Mining für Kreuz, aber auch für Maustal, den fand ich auch schon massiv gut.
Ja. Was haben wir denn jetzt eigentlich im Glas?
Tja, das ist kein blauer Silvaner, sondern ein blauer Spätburgunder.
Okay.
Das Weingut ist immer noch das Gleiche. Wir sind im Weingut Luckert geblieben. Und zwar ist das der Sulzfelder, unfiltriert, aus dem Jahr 21.
Das schreibt ihr immer drauf, gell?
Genau. Unfiltriert. Also wir schreiben es bei den beiden Ortsweinen. Also es gibt ja bei uns zwei Ortsweine im roten Bereich. Also einmal Früh- und einmal Spätburgunder. Da schreiben wir es nochmal mit drauf, dass falls ein Depot in der Flasche ist, dass es nicht zu Irritationen führt.
Yeah.
Aber tatsächlich sind alle roten bei uns unfiltriert auch.
Sehr bärig.
Ja.
Kühl, präzise, aber auf der anderen Seite auch reif. Also da ist fast auch so, also hat fast so ein bisschen so schwarze Johannisbeer. Und das spricht dann ja auch für Reife beim Pinot.
Und das ist jetzt welches Jahr?
21. 21.
Würde ich jetzt schon sehr gerne immer trinken.
Ja, 21 war ja bei uns auch ein bisschen so ein Kampfjahr, sage ich mal.
Ich schau mal, was er so zu tun hat.
War ja dieses extrem feuchte Frühjahr, wo wir auch im biologischen Weinbau ein bisschen zu kämpfen hatten mit Peronospora. Dann auch mit einer eigentlich sehr späten Lese. Die Geschichten haben wir erst im Oktober dann geerntet. Aber mit einer guten Reife und daher einfach auch diese Cassis-Aromatik, die wir bei uns in Sulzfeld gerade, also das kommt viel aus dem Haustal auch, was dann praktisch abgestuft ist, haben wir das ganz oft gerade bei einer etwas höheren Reife, diese Cassis-Aromatik dann auch. Diese Bärigkeit.
Das ist Rezession pur. Dem Wein nimmt man einfach seine ganz entspannte Herkunft ab. Das ist einfach, das schmeckt jetzt dann einfach nach Sulzfeld Pinot und fertig. Damit ist gut. Und das ist schön so, wenn das so ist.
I like. Bei den Rotweinen, du warst ja auch bei Fürst, gell, in der Ausbildung. Sebastian hat uns hier erzählt, dass Rotwein machen ganz einfach ist, viel leichter als Weißwein. Würdest du das auch sagen?
Ich muss sagen, da hängt schon ein bisschen mein Herz dran und das war auch der Aufgabenbereich, den ich gleich so übertragen gekriegt habe. Bei uns ist ja die einzige Aufteilung, die wir eigentlich machen, ist so, dass praktisch im Herbst mein Onkel, der Uli, die ganze Zeit im Keller ist und sich um die Weißweine kümmert und ich mache die Roten und Mensch draußen die Lese. Und mein Papa ist praktisch so der alles so im Blick hat.
Aber du hattest damals, entweder war das 2010 oder das war 2012, Maustal Spätburgunder, der war relativ frisch auf der Flasche gewesen. Das war auch damals schon eine Granate, also vor deiner Zeit. Ja. Soll jetzt deine Leistung schmälern, aber das waren
glaube ich schon immer Top-Weine. Ja. Vielleicht früher noch, ich sag mal, noch ein Tick rustikaler im positiven Sinne, aber ein bisschen massiver vielleicht. Jetzt mittlerweile sind wir vielleicht ein Tick präziser, feiner. Mhm. Aber ich glaube auch, die Rotweinqualität war damals schon gut. Wobei die beiden, muss man auch ehrlich sagen, mehr so den Fokus gelegt haben auf diese Cabernet Merlot-Geschichten. Mhm. Das war für uns, also wir machen es immer noch und auch mit viel Spaß. Ja, also es ist nur ganz wenig, 2-3 Fässer jeweils und geht auch ganz viel nur an Privatkunden, weil es halt für den Handel fast zu kompliziert ist. Aber das war eigentlich so mehr das Thema vom Uli und von meinem Vater. Seitdem ich da bin, machen wir eigentlich mehr diese Burgunder-Geschichten. Nee, schon mit viel Spaß, wobei ich auch sagen muss, der Sebastian ist jemand, der mich schon manchmal angerufen hat und gesagt, ey Phil, wie machen ihr das beim Weißen? Wo ich dann sage, ja, aber die gleichen Fragen habe ich dann beim Roten. Also ich glaube, je nachdem, wo halt der Schwerpunkt ist, so tut man sich auch leichter. Und
ja.
Das macht mir super viel Spaß, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass per se das eine leichter oder schwerer ist. Im Endeffekt ist es so, dass wir da, wie bei den Weißen auch draußen halt im Weinberg, bestmögliche Arbeit und dann gehen wir eigentlich schon dahin, dass wir praktisch die Trauben komplett entrappen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zum Sebastian.
Mhm.
Und dann auch möglichst rasch in die Gärung reingehen. Mhm. Also wir vergären das auch in solchen Holzgärständern,
so
wie beim Sebastian, auch offen, genau. Und versuchen da aber, dass das relativ rasch in die Gärung reingeht. Einfach, weil wir durch den Kordonschnitt, durch die Art des Rebschnitts, und das merkt man, finde ich, bei den Weißen auch eh schon immer relativ massives Gerbstoffgerüst haben. Deswegen dürfen wir da auch nicht zu lang mit Mazeration oder zu lange Gärungen haben, dass das nicht einfach zu gerbstoffhaltig wird. Das ist auch für unser Thema.
Das sind jetzt wieder Aussagen, die schon krass sind, weil das ist schon, geht verdammt ins Detail. Du hast Phänologie der Rebe und die Conclusion für den Keller daraus. Das ist schon Wissenschaft hier am Tisch.
Das ist voll. Also diese Folge, auf jeden Fall eine Flasche Wein dazu trinken und das mildert die Säure sozusagen etwas ab hier. Ich hätte ja so viele Fragen. Auch der Kordonschnitt, ne? Das müsste man eigentlich erklären. Ne? Vielleicht machen wir das auch mal ganz kurz. ihr macht das, um die Erträge zu reduzieren und genau. Auch gerade bei dem Silvaner zum Beispiel, weil der so unglaublich viel austreibt. Genau, ne? Genau. So, das ist mir auch gezeigt im Weinberg. Aber
also wenn man schon mal einen Weinberg gesehen hat, dann ist es ja in der Regel so, dass du praktisch jedes Jahr eine, wie wir sagen, Fruchtrute auf den Draht niederbindest und aus den Knospen oder Augen kommen ja dann praktisch jedes Jahr neue Triebe. Wir machen diesen Arbeitsschritt praktisch nur einmal, wenn der Weinberg jung ist und dann gehen wir her und schneiden praktisch im Winter nicht eine so eine neue Fruchtrute nieder, sondern schneiden praktisch die einjährigen Triebe, die dann im Winter verholzen, auf ein bis zwei Augen, Knospen, zurück. Mhm. Und diese unteren Augen an jeder Trieb sind deutlich unfruchtbarer als die Augen, die jetzt praktisch in der Mitte von so einer Rute austreiben. Und dadurch reduzieren wir praktisch durch diesen Rückschnitt auf diese unfruchtbaren Augen den Ertrag, den uns die Rebe im Folgejahr oder in den folgenden Jahren bringt. Auf natürliche Weise müssen dann praktisch keine Grünlese im Sommer machen, haben zwar jetzt im Frühjahr schon mehr Arbeit beim Ausbrechen, also beim Entfernen von den grünen Trieben, aber wie gesagt, müssen dann im Sommer praktisch keine Trauben mehr auf den Boden schneiden.
Und das hat dann den Effekt, dass ihr weniger Trauben zum Schluss dran habt, so also Ertragsreduzierung und dadurch sozusagen alles aromatischer und okay.
Genau.
Ja. Was war jetzt noch in diesem ganzen Satz an Fremdworten, die wir erklären müssen?
Also ich habe alles verstanden.
Super, du bist eine Hilfe.
Er wollte noch sagen, was er, wenn er Superkräfte hätte, machen.
Ja, ist dir was eingefallen?
War jetzt gemein, gell?
Ja, es war super gemein.
Wir sind drüber hinweggegangen.
Wahrscheinlich, dass du mit so einfach
das Ausbrechen
ja, hinkriegen würdest.
Das wäre wahrscheinlich.
Oder? Das wäre schon super.
Das wäre schon cool.
Ja. Das wäre cool, oder? Aber jetzt, ich quäle dich nochmal weiter. Hast du ein geheimes Talent? Und wenn ja, ab heute nicht mehr.
Gut, ganz geheim ist es wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, ich kann schon auch manchmal in hitzigen Situationen echt die Ruhe bewahren. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Gabe.
Ist der Franke ein bisschen so wie der Silvaner?
Ja.
Das geht schon
sehr schön. Philipp, möchtest du vielleicht noch ein paar Rieslinge nennen? Haben wir über irgendwas nicht gesprochen, das heute ganz wichtig wäre noch an diesem Tisch?
Also von der Reihenfolge könnten wir noch.
Ah ja, dann machen wir weiter.
Dann machen wir weiter.
Ich hätte jetzt immer früh vor spät getrunken, aber allein wegen den Wörtern. Aber
ja, aber jetzt haben wir mit spät angefangen.
Jetzt habe ich noch mal dekantiert.
Wenn du spät,
bei den Fürst, es ist nie zu spät für Frühwürdigung.
Sehr schön. Wie war denn eigentlich deine Zeit bei Fürst?
Auch sehr cool,
ja?
Auch prägend. Haben wahnsinnig viel guten Wein verkostet. Nee, es war für mich ja auch so das erste Mal wirklich aus dem eigenen Betrieb rauskommen nach dem Abitur und so in einem anderen Betrieb mal arbeiten und auch mal länger von daheim weg sein.
Ja, so viele Dinge kamen da schon zusammen.
Ja, wenn du von Sulzfest
nach Bürgstadt kommst,
den Rhein runterfährst, das ist schon eine Reise.
Spektakulär.
Aber ich bin ja schon mit dem Fahrrad den ganzen Main entlang
gefahren. Nee, das hast du nie erzählt.
Das ist schon cool.
Echt? Den ganzen Main entlang?
Also wir sind bis nach Bayreuth gefahren.
Verrückt.
Das ist schon sauschön.
Mhm. Hast du vorher alle Weinkneipen ausgesucht, wo du immer anhältst? Oder habt ihr das wirklich so in Sportivo gemacht?
Sport halt.
Sport, okay.
Reden nicht letztes Mal.
Also Frühburgunder.
Genau, 2019 Sonnenberg. Also es ist erstes Gewächs. Hängt ja bei uns auch schon ein bisschen so eine Leidenschaft dran. Haben ungefähr pari von der Fläche her Früh- und Spätburgunder. Mhm. Also sind da ganz mutig, dass wir uns an so viel Frühburgunder wagen.
Warum ist Frühburgunder?
Wie kriegst du das mit der Ernte hin?
Frag nicht.
Weil das alles zeitgleich ist? Oder
nee, weil es einfach teilweise extrem früh ist. Also 2018 haben wir Frühburgunder am 16. August gelesen.
Also der Name ist Programm?
Genau.
Okay. Also wenn Sommerurlaub? Nein.
Im besten Fall.
Jetzt? Nein, geht auch nicht.
Nee, normalerweise klappt es schon.
Auch mal Frühburgunder.
Ja, hast du weggemacht.
Normalerweise klappt es schon ganz gut.
Also wenn du auf Riesling fokussiert bist und eigentlich in eine späte Ernte blickst Und dann kommt dieser bucklige Frühburgunder und sagt, so, wir sind jetzt reife. Das ist okay. Ja,
okay, blöd.
Und dann stehst du da mit 5 Männerkins und musst die Trauben irgendwie heimbringen. Und dann ist es halt auch so, die reifen ja mitten im Sommer. Dann sind die Wespen da. Wenn es dann mal noch regnet und warm ist, dann sind die Trauben auch ein bisschen empfindlicher. Das ist keine einfache Sorte. Insofern habe ich großen Respekt, wenn man Frühburgunder so perfekt ins Glas kriegt. Fürst ist ja das Paradebeispiel für Frühburgunder an sich. Und das passt, glaube ich, jetzt auch so ganz gut dazu. Also auch das ist ein, glaube ich, echtes Paradebeispiel. Es gibt im Übrigen auch 2-3 Winzer hier bei uns in der Region, die mit Frühburgunder durchaus beeindruckende Ergebnisse erzielen. Aber es ist halt wirklich aufgrund der frühen Reife keine einfache Sorte. Beziehungsweise vielleicht ein Stück weit Opfer des Klimawandels in wärmeren Regionen.
Also wie gesagt, bei uns passt es eigentlich wirklich noch gut. Wir haben da in etwas kühleren Lagen auch stehen. Nee, ich finde halt, ich sag mal, wenn du es dann im Glas hast, manchmal verfluchst du ihn wirklich im Sommer, wenn es dann eben in diese ganz frühe Reife geht, dann denkst du schon mal, hey, wieso haben wir jetzt nicht nur Spätburgunder oder Cabernet?
Ja.
Aber wenn du dann die Weine im Glas hast, dann ist es halt schon wieder. Kann schon echt cool sein.
Ja.
Ich probiere jetzt nochmal zurück.
Du probierst jetzt nochmal Spätburgunder zurück.
Ich
kann mir
erzählen, was er wollte, aber ich finde den Spätburgunder dann doch geiler.
Ja.
Moment. Wir haben ja den sogar.
Den hast du dekantiert, siehst du, deswegen warst du kurz verwirrt. Behalte mal. Okay, sag du zuerst.
Ich hab die Luft angehalten.
Nein. Du hast gesagt.
Nein, jetzt wird man sagen, vergesst deine Rettung.
Du hast gesagt, ihr wollt das Weingut geradlinig in die Zukunft führen, ohne euch von außen beirren zu lassen. Wie kannst du dich denn beirren lassen? Was kommt denn da alles so von außen? Was an?
Ja gut, ich meine, es gibt natürlich schon, auch in der Weinwelt gibt es ja immer wieder verschiedene Stile, die kommen, auch jetzt gerade mit
Naturwein.
Weil man halt auch auf biologisch arbeiten und so, da kommen schon viele, die auch sagen, ey Mensch, das wird euch doch auch gut stehen oder probiert doch mal was aus. Da versuchen wir halt wirklich zu widerstehen und sagen, nee, wir wollen unseren Stil einfach noch vielleicht noch ein Tick verfeinern oder jedes Jahr halt mit dem Anspruch dran gehen, wieder was Geiles auf die Flasche zu bringen. Aber wie gesagt, wir wollen uns da auch nicht beirren lassen.
Ich habe den Spätburgunder mal probiert. Das ist ein Brett.
Ein Brett.
Der Frühburgunder ist halt ein bisschen süßlicher. Das ist halt so ein bisschen geschmeidiger und so ein bisschen vordergründig. Großartig. Ich weiß auch, dass dir der schmeckt.
Ich habe jetzt schon wieder Angst gehabt, was du jetzt sagst.
Aber der Spätburgunder ist einfach überragend. Das ist also,
wer sich fragt, worum es geht, guck mal in die Folge rein. Mit Wir haben beide sehr gut geschmeckt.
Und ich. Es gibt Unterschiede im Wein.
Ja, natürlich. Komm, jetzt gib mir den halt auch nochmal.
Ist er?
Er hat nämlich zu mir gesagt, ich wäre halt doch so ein bisschen Otto Normal.
Also habe ich es nicht gesagt.
Doch.
Nein,
halt. Ich kann das ab. So, also ich würde sagen, wir stoßen nochmal an. Vielen lieben Dank, Philipp, dass du zu uns gekommen bist. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Wir haben so viel gelernt. Lieber Philipp, dir auch wieder vielen Dank für deine Sidekicks, dass du uns hier so gut durchgetragen hast mit deinem Wissen. Chin-chin und bis zum nächsten Mal.